Joho und herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Oh, ich freue mich voll, heute mal wieder eine Surf History Folge bekannt zu geben. Und zwar noch ein Thema, das ich persönlich vor relativ langer Zeit schon mal mit dem Finn Springboard bearbeitet habe, nämlich die Geschichte des Surf Magazins. Heute nochmal mit besonderen Aufhänger, nämlich Geburtstags, 25 Jahre Blue Magazine. Das Blue Magazin ist tatsächlich das erste Surf Magazin Deutschlands. Und unser heutiger Gast Andi Spieß war zwar nicht von Anfang an dabei, aber doch sehr lange und hat eine Menge über diesen Weg zu erzählen. Wollt euch heute über einen sehr kurzweiligen und unterhaltsamen Austausch von Fabi, Benny und Andi über Surfmagazine. Und natürlich auch Andis Werdegang, der aber ziemlich unmittelbar in diesem Zusammenhang steht. Viel Spaß! So, heute treffen wir uns hier zum Geburtstag feiern. 25 Jahre Blue Magazine. Herzlichen Glückwunsch in dem Sinne erstmal an das gesamte Team von Blue und natürlich auch an unseren Gast heute. Hallo Andi, grüß dich.
Ja, hallo Benny, hallo Fabian. Servus. Das gebe ich natürlich gerne weiter, die Glückwünsche. Danke.
Vielleicht mal als Einstieg, als Frage, vielleicht auch als erstes an dich, Fabi. Grüß dich natürlich auch von mir noch.
Hallöle.
Was würdest du sagen, was ist für dich die größte Faszination an so einem Printmagazin im Kontrast zu den normalen digitalen Inhalten, die man ja in allen möglichen Varianten mittlerweile bekommt?
Boah, die Faszination, da könnte ich, glaube ich, einen Tag lang ausholen tatsächlich. Bei mir kommt das ja eher aus dem Skateboarding tatsächlich. Ich kam in die Surfboard-Magazine spät. Aber ich kann nur von Skateboard-Magazinen reden. Ey, ich hab die unter meinem Kopfkissen liegen gehabt und hab die geblättert, bis die Dinger auseinandergefallen sind. Und ich bin tatsächlich ein krasser Sammler, das wissen viele nicht. Ich hab daheim, also bei meinen Eltern noch, einen kompletten Schrank voller Mags, also Skate-Mags, Surf-Mags, egal, ich hab noch nie mein Leben ein Magazin abgeben wieder. Also alle, die ich mir von egal was gekauft habe, besitze ich noch. Deswegen bin ich auch froh. Ich habe ja hier zwei Ausgaben geschickt bekommen. Dankeschön nochmal. Die kommen in die Sammlung.
Sehr cool. Ja,
Benny,
sehr cool.
Die Frage würde ich gern zurückgeben. Würde mich mal interessieren, wie du zu Magazinen stehst. Du bist ja eher Ära-Magazin. Bei mir ist das ja am Auslaufen gewesen, tatsächlich.
Ich bin noch Vollgeneration Magazin, würde ich auch sagen. Bei mir fing es 2000 mit dem Surfen an, also quasi mit Erscheinung des ersten Blue Mag wahrscheinlich. Auch wenn ich das Blue Mag damals nicht auf dem Schirm hatte erstmal. Also ich habe bei Rainbow Tours damals meinen ersten Kurs gemacht in Moljetz und war auch gleich voll infiziert und ich weiß nicht, ob ich noch 2000 oder 2001 mein erstes Magazin gekauft habe. Das erste, was ich hatte, war auf jeden Fall ein Surfers Mag, weiß ich noch. Und da war das noch zweigeteilt, da war noch Windsurfen mit drin. Und haben sich, glaube ich, irgendwann dann abgespalten und haben das nur noch auf Wellenreiten gemacht. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass da so viel Windsurfen und so wenig Wellenreiten drin war. bin dann hauptsächlich auf Surfing Europe aufmerksam geworden. Das war eigentlich so meine Bibel. Die habe ich immer in Bahnhofskiosken gekauft, wenn ich irgendwo unterwegs war. Damals war ich dann viel mit der Bahn unterwegs. Es war eine schöne Zeit eigentlich immer. Die Investition am Kiosk für die Zeitschrift habe ich auf jeden Fall nie bereut.
Boah, Bahnhofskiosks sind eh so geil. Das vermisse ich ein bisschen, diese Magazin-Bahnhof-Kiosks. Das wird ja echt irgendwie ein bisschen weniger, leider, habe ich so das Gefühl. Das fand ich immer so geil, da zu stöbern. Gab's die Blue mal in einem Bahnhofskiosk?
Ja, eigentlich war das schon von Anfang an eigentlich einer der Vertriebskanäle waren auf jeden Fall die Flughäfen und die Bahnhöfe. Gerade mit dem Format, mit dem wir später dann eben ab 2005 jährlich ja nur erschienen sind, hattest du die Möglichkeit, dass du an diesen Plätzen eben auch 3 Monate ausliegst oder sogar länger, während du an einem normalen Kiosk nach 4 Wochen absortiert wirst, auch wenn du noch eigentlich zeitlos bist, aber das checken die meisten Kioskbesitzer nicht, dass sie das einfach liegen lassen können. Und deswegen war der Flughafen und der Bahnhof war immer schon auch ein Punkt, die großen Städte halt natürlich, wo du es gekriegt hast, ja.
Boah, da habe ich direkt eine Frage, weil mich das einfach schon immer hart irgendwie brennt. Was passiert mit den Aussortierten?
Ja, stimmt. Ja, die kann ich als Verlag zurückkriegen, wenn ich will. Also Remittenten sind das dann, wie sie heißen. die sind dann meistens angeschlagen, verkratzt irgendwie, die behandeln sie halt nicht pfleglich, die sie nicht verkauft haben. Wir haben das meist so gemacht, dass wir die uns haben zurückschicken lassen, weil es einfach zu schade ist. Das Ding ist einfach auch ja wertig produziert, auch schon von 2005 an war es ja schon immer so ein bisschen einfach ja wie ein Jahrbuch und ein bisschen dicker und ein bisschen wertiger und einfach auch in der Produktion teuer und da blutet einem natürlich das Herz, wenn man weiß, die gehen in den Reißwolf. Wir haben sie dann hergenommen und dann für die Events irgendwo oder wirklich als Mängelexemplare teilweise dann mal verkauft oder an Camps verschenkt und an Surfhostels und so verschickt. Das ist halt so wenigstens, um nochmal die Marke zu streuen, das Magazin bekannter zu machen, war das schon ein ganz guter Weg, dass man die dann ruhig auch mal an irgendwelche Surfcamps gibt, wo dann meinetwegen jeder sich eins mitnehmen kann, was du normalerweise mit so einem Titel, der irgendwie jetzt die letzten Jahre immer über 20 Euro gekostet hat, anfangs noch knapp unter 10 oder so, willst du natürlich auch nicht um sagen, das schenkst dann einfach her, weil das macht ja meistens so ein Produkt dann auch, hinterfragt man sich dann, hey, was nichts kostet, ist auch nichts, ist immer so die Devise, ne? Und deswegen waren wir da immer so ein bisschen zwiespältig, wenn dann auch Anzeigenkunden Riesenmengen noch umsonst haben wollten für irgendwie ihre Showrooms und sonst was. Und haben gesagt, ja, gibt's schon einen Schwung, aber es ist halt nicht irgendwie ein 5-Euro-Magazin, sondern es ist halt ein 22-Euro-Jahrbuch. Und da habe ich dann schon einfach habe einfach andere Kosten auch damit. Naja, aber deine Frage, ja, das passiert normalerweise mit allen. Also die Auflagen werden eingestampft. Also auch Spiegel oder sonst was, die vielleicht 60% verkaufen, wenn sie gut sind von der gedruckten Auflage, da werden 40% werden vernichtet.
Boah, krass. Ey, weißt du, wie ich da drauf komme tatsächlich? Ich komme also aus einem relativ kleinen Kaff bei Günzburg tatsächlich. Und in Günzburg gibt es einen riesen Bahnhofskiosk. Und da gibt es nämlich Surf- und Skate-Mags. Und ganz ab und zu habe ich mir da nämlich irgendwie, wenn ich da mal war, eins kauft. Die sind mittlerweile echt auch schweineteuer. Zum Beispiel gibt es einen Thrasher-Mag. Was denn? Ja. Es gibt kein Thrasher-Mag, teilweise nicht mal in den Skate-Shops zum Kaufen. Und das ist ein Nonplusultra an Skateboard-Magazin. Und das gibt's dort. Und ich habe mir immer gedacht, was passiert mit den Thrasher-Mags, die ich nicht kaufe. Ja. Ich glaube, es gibt niemand anderen, der die nicht kauft. Und ich denke mir so, Alter, bevor du die wegwirfst, gib die mir.
Ja, der Kioskbesitzer oder der Bahnhofsvertriebsmensch da, der schickt sie halt an den Grossisten, also an die Verteilstellen zurück. Und die wandern in der Regel da wirklich dann in den Reißwolf, ja.
Boah, krass, ey, ein Magazin, das 25 oder was kostet ein Thrasher? Ja. Wahrscheinlich 30 Euro im Verkauf kostet.
Ja, die internationalen sind natürlich echt teuer. Auch die habe ich da auch früher im Bahnhofskiosk immer die ganzen internationalen Surfmagazine gekauft und so. Und das war dann echt eine Menge Kohle, die da drauf ging. Und ja, oder wenn dann noch die Foto-Issues oder was kamen vom Surfer, es war dann schon was ganz Besonderes. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, hey, als ich dann mitgekriegt habe, wie viel dann da aber vielleicht auch zurückgeht. Vielleicht haben sie auch alle verkauft, weißt du, nämlich, wenn sie kleine Mengen dann auch nur ordern, dann kriegen sie vielleicht alle weg. Thrasher ist ja auch so ein Fall, der anfangs ja monatlich jetzt wahrscheinlich auch, oder gibt es das schon noch gedruckt, oder, Thrasher?
Tatsächlich, ich glaube schon noch, aber ich glaube auch weniger.
Dort
gab es immer nur eine Ausgabe.
Genau, also die haben dann eins mal da und dann haben sie es wahrscheinlich auch 2-3 Monate da liegen und nicht nach einem Monat wieder wegsortiert, weil es einfach bei den internationalen Vertriebsstätten da schon, schon so funktioniert.
Ja. Ah, okay, war krass. Ja, dann ist mein Horror wahr.
das ist auf jeden Fall krass. Aber wenn du es auf so allgemein siehst, wie es läuft, dass hier, was weiß ich, Amazon und Zalando und Co. alles vernichten, was an Rückläufern kommt, dann überrascht das jetzt auch nicht unbedingt, ne, dass die verschreddert werden.
Es wandert wenigstens ins Altpapier und kannst sagen, es wird weitestgehend, wenn es geht, recycelt. Ich meine, kommt drauf an, wie dann der Umschlag ist mit Zellophanierung und sonst was oder Sonderlack und sonst was, ist das dann auch wieder schwierig. Ja. Aber genau.
Auf jeden Fall war auch schon immer eine kleine Investition, ein Surf-Mac, ne? Ich hatte früher auch immer mal einen Bahnhof-Kiosk, ein Blue in der Hand und ich hatte auch ein paar in meiner Sammlung. Meine Sammlung ist übrigens weg. Das nehme ich meiner Mama immer noch krumm. Als ich irgendwann umgezogen bin mal und Sachen eingelagert habe, hat die alle meine Surf-Magazine in den Müll geworfen, war im Altpapier, zusammen mit meiner Konzertkartensammlung, die lückenlos war bis zu dem Zeitpunkt, mit jedem Schnipsel, wenn es kein Ticket gab, habe ich mir einen Schnipsel ausgeschnitten vom Flyer Flyer oder so, alles weg. Also dann Mama, das nehme ich dir immer noch übel. Da kann ich hier mal loswerden. Auf jeden Fall, ja, man hat dann, es war eine kleine Investition. Ne? Ich weiß noch, am Bahnhof halt ein Surfmac und drei Bier. Viel mehr war dann auch nicht drin für ein zweites. So, gerade wenn man so wie ich war noch im Motto, arbeite nicht so viel, dann gib nicht so viel aus, dann brauchst du nicht so viel arbeiten gelebt hat. aber um die Frage vom Anfang zu Ende zu bringen, für mich ist auch die Haptik halt in so einem Ding ist einfach was Geiles. Ne? Du kannst dir auf dem Bildschirm coole Videos, coole Bilder angucken, aber so ein Magazin in der Hand zu haben, zu blättern und die Fotos ein bisschen sich genauer anzugucken, das ist wie, ab wenn du ein Buch liest. Das ist was anderes, als wenn du einen Film guckst. Einfach intensiver, ne? Andi, was sagst du dazu?
Ja, klar. Exakt, du sprichst mir natürlich aus der Seele. Nein, ich bin auch wirklich ein totaler Print-Fan nach wie vor. Bin auch mit Magazinen auch so groß geworden. Damals, als ich so Wassersport für mich entdeckt habe, war es erstmal das Windsurfen über meine Eltern auch oder meine Brüder dran gekommen. Und dann habe ich in Köln gelebt, immer nach Holland gefahren. Und dann gab es natürlich die Surf. Und dann war das Surfmagazin so, wow, einmal im Monat, geil. Und irgendwann haben die so ein Freeride oder so. Auf jeden Fall ein Magazin gemacht, was nicht so spießig auf Testberichte war, sondern mehr auf Wellen und Windsurfen in der Welle abgezielt hat. Das war dann immer das Highlight des Jahres, wenn dieses Special rauskam. Und so bin ich eigentlich, und dann die nächste Sportart war Snowboarden und dann kam auch das Wellenreiten und bei beidem Snowboarden auch, da waren die Magazine so das Ding, wo du dich einfach informiert hast. Da war natürlich auch die Zeit vorm Internet und du hast Bilder gesehen, du hast geträumt, du hast Inspiration bekommen. Ja. Mhm. Da gab es eigentlich nur den Kanal und dann gab es irgendwann einen Stormrider Guide. Ah, geil, stimmt. Okay. Ja, genau, den kannst du dir dann kaufen. In Schwarz-Weiß habe ich den hier stehen, den ersten. Ja, mit dem bist du dann losgezogen und hast deine Trips geplant und die Magazine haben dich wieder irgendwie tolle Reiseberichte oder einfach vieles nicht verraten und tolle Bilder gezeigt und sowas. Es war natürlich cool an den Dingern. Und das hat mich nie losgelassen irgendwie. Und das irgendwann bin ich dann eben da so reingestolpert übers Studium, Sport studiert, dann Volontariat gemacht, bei einem Snowboard-Magazin, vorher noch beim Verband, Snowboard-Verband gearbeitet und so. Ja. Dann eben aber so in die Pressearbeit rein, dann ins Magazin machen, wirklich über ein Volontariat beim B&D-Verlag damals, der eben auch unter anderem das Snowboarder-Magazin gemacht hat, aber eben auch Surfers. Daher kannte ich auch den Lars schon recht bald. Also bevor der Lars da angefangen hat, war ich schon beim Snowboarder in der Redaktion und habe das dann auch so mitbekommen, wie dann das Surfers vom Windsurf und Surf dann zum Surf geswitcht ist und so. Eine ganz spannende Zeit. Und das war eben so die Zeit, wo auch Print einfach also auch diese Action-Sport-Magazin-Welt, auch das Skateboarder MBM und so weiter war da in dem Verlag mit Titus zusammen. Das war ja eine Zeit, da gab's Geld, da gab die Industrie Geld aus für Anzeigen und wir konnten echt dicke Magazine produzieren und haben da echt monatlich uns mit irgendwie fast 200 Seiten Magazinen da rumgeschlagen.
Ja, krass.
Aber es war genial, weil du konntest einfach viel machen. Du konntest auch auf viele Events gehen und hattest einfach ein unheimlich großes Netzwerk sehr schnell an Leuten. Und an die Ideen hat es dann auch nicht gemangelt, was du da monatlich abfeierst, weil einfach viel los war, ne, in der kleinen Szene oder in der wachsenden Szene jetzt beim Snowboarden auch wie auch beim Wellenreiten.
Das heißt dann aber auch, dass damals auf jeden Fall so war, dass da einige Leute von gelebt haben, von diesem Magazin.
Na klar, also es gab den Verlag und gibt's ja eigentlich jetzt B&D-Verlag in der Form gibt's nicht mehr, aber da waren ja auch, also jedes Magazin hatte eine Redaktion, alles irgendwie feste Freie oder Festangestellte zum Teil. Eben allein in München waren wir, glaube ich, so fünf mit zwei Grafikern, drei Redakteuren, noch ein Fotoredakteur, also fünf oder sechs Leute, die fest da gearbeitet haben. Und dann in Hamburg wurde es produziert. Da war halt ein ganzes Team, wo die ganzen Magazine aus dem Verlag dann produziert wurden. Und das war so die Hochphase von Print. Und da haben mehrere, natürlich, der Verlag hat davon auch, glaube ich, ganz gut gelebt und keine Frage. Das war eine spannende Zeit. Es war eben bevor die Konkurrenz kam, mit digital Werbebudgets verbraten und dann wurde die Zeit für Print schwieriger.
Was würdest du sagen, war die Hochzeit für Print? Und wo war der Umschwung?
Ja, schon so in den 2000er, Anfang 2000 war es noch, obwohl, nee, da war ich schon bei der Online-Agentur. Ich war bis 98 beim Snowboarder. Das war auf jeden Fall so die also Ende der 90er, glaube ich, war so die goldene Zeit, auch wenn man so Surf-Fotografen hatten wir auch jetzt wieder Kontakt mit Leuten, die damals einfach auf Kosten vom Magazin wirklich um die Welt geflogen sind. Die hatten ein festes Reisebudget, der konnte machen, was er wollte, ja. Und das war so diese 90er, Mitte bis Ende 90er, Anfang 2000er, eben als es dann eigentlich losging, bin dann Ende der, ja, es war wirklich so diese Zeit, glaube ich, 95 bis 2000 war dann so, dann ging es langsam bergab, ab den 2000ern.
Okay, krass. Ja, ich kann tatsächlich immer nur aus dem Skateboarding viel mitreden, also ich bin so seit 2005 im Skateboarding halt irgendwie dann unterwegs und da auch viel Kontakt mit Magazinen und so weiter gehabt. Und ja, da ging es aber schon noch ein Stück weit so vom Gefühl her. Also ich habe das halt immer mitbekommen auch von den Sponsoring-Verträgen. Damals war halt ein Magazinfoto einfach noch mega viel wert. Das war krass. Man hat halt als gesponserter Fahrer also einfach Kohle bekommen, wenn man ein Foto in einem Magazin hatte. Und das war halt nicht wenig, einfach nur durch das Product Placement.
Ja.
Ich war genau so ein Typ, der halt dann auch was gekauft hat. Gell? Ich bin so ein Magazin, der hat gesehen, wow, geil, der hat den neuen, was weiß ich, Osiris-Schuh an. Ich brauche den neuen Osiris-Schuh.
Ja.
So den, keine Ahnung, ja.
Typisches Opfer.
100% Zielgruppe halt für das Magazin. Nee, aber ja, ja, du hast wahrscheinlich recht, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass es so ein Cut war, aber es war halt dann, ging es halt los, Online-Plattformen, alle haben ihre Verlängerung dann irgendwann gemacht, natürlich auch ins Web, also alle Verlage, alle Magazine und dann verlagerte sich das so Stück für Stück und ja, so kann man das eigentlich beobachten. Und wir haben mit der Blue, als es dann 2000 losging, auch schon gleich eben die Gründung von dem Ganzen. Damit hatte ich direkt jetzt nichts zu tun. Das war eigentlich meine beiden Partner, die jetzt auch noch mit mir in dem Verlag sind, ist der Angelo Schmidt und der Tom Köhl. Und der Tom hatte eben damals auch so diese Business-Idee, daraus mehr zu machen als nur ein Printprodukt. Er hatte gleich auch so eine Online-Plattform, Blutopia Bay hieß es. Da gab es dann zum eben Content, aber auch so einen Campfinder, also wo er dann auch quasi Surfcamps dazu einlud, da ihre Content reinzustellen. Dafür zahlen sie eine gewisse Gebühr und wir vernetzen sie quasi mit der Community und hatte da gleich wirklich schon eigentlich
sehr
modern und zeitgemäß schon das Internet zu nutzen, auch zu seinem Nutzen und das Magazin eben natürlich auch darüber zu bewerben. Und das war eine spannende Zeit und da gab es dann eben diese auch einen Budgets, wo dann die Jungs von, das gab's von, was war's, MTV Sports oder so. Mhm. Oder es ging über, was waren da noch für einen Sender involviert? Komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall haben sie da dann einen Film auch produziert, Liquid Frontiers. Das war eigentlich ein Trip, den sie auf die Mentawise gemacht hatten. Damals mit Marlon Lipke, da war der 14, glaube ich, der Thomas Lange, Quirin Rohleder und noch so ein paar andere Freaks an Bord. Der Angelo war da auch dabei, Thorsten Indra als Fotograf. Thorsten, ganz bekannter eigentlich Windsurf-Fotograf, der aber dann auch sehr schnell eben ins Wellenreiten mit reingekommen ist und am Anfang auch ganz viel für die Blue produziert hatte. Und die waren dann auf dem Mentawise und da gibt es eine DVD tatsächlich, die muss ich irgendwann mal ausgraben.
Oh, krass.
In diesem Film Liquid Frontiers. Und das war dann was, was auf MTV Sports tatsächlich, glaube ich, in Auszügen oder so, lief dann dieser Film, der erst deutsche Surffilm, wenn man so will, komplett unterm Radar. Heutzutage weiß kein Mensch was davon. Und ich habe mir immer gesagt, komm, zum 25. müssen wir die, ich habe die leider selbst nicht, aber die Jungs haben die DVD irgendwo, dass ich die mal digitalisiere und wir da irgendwie das Ding mal noch raushauen.
Boah, geil, ey. Ja, ich habe gleich Gänsehaut bekommen, wo du die Surfer aufzählt hast. Wie geil ist es, die Chaoten alle auf einem Haufen. Ey, genau. Das ist,
ich glaube auch, Hammer. da gab's auch Stories, diese waren dann not for the public. Da war einiges los.
Aber, war noch surfen, ne?
Da war halt auch so die Zeit, als es losging, da war irgendwie Budget dann da und der Tom mit seinen Connections dann auch zum Christian Herles, das war jemand, der der Rebel Media da gegründet hatte und so gute Connections auch hatte zur Industrie, zur auch zur Automobilbranche. Ich glaube, da hatte Suzuki dann da als Partner mit rein. Das war so, okay, da ging irgendwie was im Actionsport und die haben das ganz gut vermarktet und konnten solche Projekte umsetzen. Das gab es dann ein paar Jahre später eigentlich nicht mehr so, oder zumindest war das dann auch nicht mehr so der Fokus, den wir dann so hatten. Aber das war so die Anfänge, wo so eine totale Euphorie auch war, dass es Wellenreiten, eigenes deutsches Wellenreitmagazin, das gab es, wie gesagt, in der Form ja so nicht. Und ich glaube, der Tom, der war auch inspiriert dadurch, der hat bei der Surf Europe eben gearbeitet, Benny, der hat quasi deine Magazintexte übersetzt ins Deutsche, also die englischen, ja. Hat da die deutsche Ausgabe betreut und hat da auch dadurch sehr viele Kontakte und hat dann irgendwann gesagt, hey, jetzt sitze ich hier und mach irgendwie Übersetzungen, lass uns doch ein eigenes Magazin machen.
Ah, okay.
Für deutsche Surfer, von deutschen Surfern und auch mehr mit so einem Fokus auf irgendwie, wir hatten ja diese Local Gallery auch so und auch mal eine Story über Sylt und so ein bisschen das zu zeigen, so was die Surf Europe gemacht hat, war ja auch, es gab ja auch das Onboard, war aus dem gleichen Verlag, europäisches Snowboard Magazin, sehr stark den Fokus auf die europäischen Content, ja. Europäische Surfer. Und das europäische Thema hat dann der Tom nochmal runterbrechen wollen auf die deutsche. Wir sind jetzt genug deutsche Surfer, die auch gut surfen und Stories machen können und lass uns mal probieren. Und damit ging das mit dem Thema Blue auch los und hat eigentlich da auch erstmal offene Türen eigentlich mal eingerannt. Zumindest die ersten drei Ausgaben waren ganz gut finanziert, aber dann wurde es irgendwann schwieriger und gab es auch Entwicklungen dann im Team und so. Der Tom hat dann auch einen anderen Job angenommen und war dann nicht mehr da in der Lage, das so nebenbei zu machen. Und dann gab es eben diese Pause von 2001 bis 2005, wo wir es dann wieder belebt haben. Und da bin ich eigentlich auch dann langsam dazugekommen, als es mit dem Yearbook-Format losging. Ja.
Ah, okay.
Was ich aber geiles Format finde, muss ich zugeben. Ich liebe sowas, wo man so ein bisschen drauf warten kann und dann kommt jedes Mal so ein Banger. Also ich bin ja eh gar kein Fan von diesen schnelllebigen Medien. Also ich finde so aktuell aktuell steige ich komplett aus den Medien, weil es mich nervt, muss ich zugeben. Also früher hat man so seine Fotos gestackt und hat dann gewartet, dass man die irgendwie geil releasen kann. Jetzt hauen die Leute auf Instagram Fotos raus, wo ich mir denke, Alter, das wäre ein Foto, das hätte ich mir aufgehoben, dass ich das irgendwo geil platzieren kann. Und jetzt ist das so ein Ding, dass ich einfach mal so wie so ein Furz raushau, wo ich halt das finde ich ganz schlimm.
Wenn du dann auf Instagram gegen sowas ankommen willst, als hier irgendwie Hobby-Podcasterin oder so, ne, da, wenn du mal ein geiles Foto hast und das raushaust, dann kommst du damit gerade mal so auf das Niveau von denen, dass die da jeden Tag posten teilweise. Da denkst du, oh, leck mich doch am Arsch hier.
Ja. Ne, finde ich euer Format geil, so dieses jährliche und dann einmal richtig geil und auch qualitativ geil, finde ich cool.
Ja, das freut mich zu hören, genau. Das ist eben, also es jetzt so, sag ich mal, mit der Zeit hat uns das eigentlich so in die Hände auch gespielt, sodass das einfach so schnelllebig und irgendwie Magazine monatlich, das hat es ja eh schon dann irgendwann gar nicht mehr gegeben. Aber selbst da ist auch dann so diese Flut an günstigen, gab es ja auch mal eine Zeit lang, Magazine, so Actionsport oder Funsport, wie sie es nannten, Magazine, die halt umsonst rausgehauen wurden, irgendwie in Massen an irgendwelche Shops und auch qualitativ einfach, das ist jetzt alles, ersetzt ja alles jetzt irgendwo das Internet, seien es Online-Magazine, seien es irgendwie Social Media. Und da haben wir eben mit der Blue und alle, die daran arbeiten, eben auch einen ganz anderen Anspruch an die Inhalte. Also merkt man hoffentlich eben, wenn man sich die Zeit nimmt, auch die Texte zu lesen und auch über die Jahre die Leute, die da mitgearbeitet haben, also der Jens Steffenhagen, auch ein Journalist, der auch früher beim B&D-Verlag war, auch früher beim Surfers geschrieben hat, aber auch für Spiegel Online und andere Medien und selbstständig schon lange, lange in der Branche tätig ist und sich aber auch diesem Thema Surfen dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit einfach auch annähert, dann auch lange Chefredakteur bei uns war. Den ist einfach auch dieser Weg, den wir gegangen sind, den da deutlich mitgeprägt hat und ist auch zu verdanken, dass diese Qualität dann auch auf so einem Niveau bleiben kann. Und der Jan Blaffert ist der Nächste, der da auf jeden Fall auch genannt werden muss, der auch einen super Job gemacht hat. Es sind alles Leute, die das eben neben ihrem normalen Job oder zusätzlich als Freelancer eben als ein Projekt machen. So arbeiten wir ja bei der Blue. Keiner lebt allein von diesem Ding. Das wäre auch ein Wunder, wenn das ginge, einmal im Jahr. aber wir sind eben alle mit Herzblut dabei. Und auch der Jan ist eben ein Surfer, der sehr gut schreiben kann. Ist jetzt keiner ausgebildeter Journalist, aber einfach jemand, der schlau ist, der seine eigene Sicht auf das Surfen hat und auch das und wir alle so auf einer Wellenlänge sind, was so die Erzählweise von dem, was so Themenauswahl angeht, was irgendwie, was wir abbilden wollen, wie wir diesen Kosmos, das ist ja so vielfältig, was wir eben rausfiltern, um dann in gedruckter Form einmal im Jahr wiederzugeben. Und es ist, glaubt mir, immer ein Kampf gewesen, zu entscheiden. Wir haben jetzt die 180 oder 200 Seiten. Was machen wir da jetzt? Und es gibt immer viel mehr Ideen natürlich als Platz. Und aber das ist auch das Schöne, dass man dann in so einem Team dann in der Phase, wo es dann an die Kreation geht, einfach sich gut austauschen kann und Argumente. Jeder findet dann so die Argumente für seine Stories, die er dann doch reinhaben will. Und am Ende kommt dann eine schöne Mischung, glaube ich, immer zustande.
Ja, lieber zu viel, aus dem man rausfiltrieren kann, wie zu wenig. Und man muss sich was aus den Fingernägeln ziehen.
Genau. Aber wie gesagt, bei einmal im Jahr ist es dann eher, das ist dann eher so die Krux, zu sagen, das und das passt und vor allen Dingen auch dieses Spektrum abzubilden, was wir wollen. Wir wollen ja kein reines oder sind kein rein sportliches Surf-Mag, sondern sehen uns ja mehr so als Surfkultur im weitesten Sinne, wo ja diese Subline von uns auch so ein bisschen darauf hindeuten soll, Surf, Travel und dann dieser Begriff Creative Living, der irgendwie alles und nichts ist, also wo Kunst reinkommt, wo auch mal einfach People-Stories drin sind, Leute, die jetzt gar nicht auf den ersten Blick Surfer sein müssen, die vielleicht einfach Architekten auf Costa Rica Baumhäuser bauen und nebenbei auch noch surfen oder was auch immer. Aber das ist so dieses Spektrum, wo wir uns einfach auch abheben wollen und wir auch merken, dass das gut tut. Also das ist so ein bisschen wie Lars mit Waves and Woods sagt, er packt diese ganze Outdoor-Thematik mit rein und dieses ganze Thema eben draußen sein, ein Naturerlebnis und so. Das ist für uns eben dann da auch noch ein bisschen breiter gefasst, dieses ganze Kreative, was uns alle irgendwie so umtreibt und was auch, finde ich, dann auch so ein Buch oder Magazin interessant macht, dass man wieder wirklich über Menschen was erfährt, die ein abgefahrenes Hobby haben oder irgendwie einen eigenen Weg gegangen sind, wo man sich dann wieder Inspiration holen kann oder einfach nur staunt.
Ja, gerade hier wurde der Waves and Woods erwähnt, den Lars hatte ich ja auch schon sehr früh mal im Podcast. Ich glaube, da war das Magazin auch noch gar nicht so alt damals. Und das hat mich auch gleich voll abgeholt, weil ich sage ja selber immer, ne, für mich ist irgendwie Surfen so eigentlich das Wichtigste dabei ist mir, dass es der Natursport ist. Und für mich ist die größte Kompensation zum Surfen als Landlocked-Surfer quasi wandern gehen oder sowas im Wald und irgendwo im Wald pennen und ein paar Tage unterwegs sein. Das ist für mich dann mehr Kompensation als vieles andere, was man so machen kann bei uns. Das hat mich gleich voll abgeholt. Und ja, auch schön, ich habe den Subtitle auch gerade bei euch auf dem Magazin jetzt nochmal gesehen. War das denn schon eigentlich schon immer so? War das auch in der Gründung oder beziehungsweise als du dazu kamst schon so der Fokus? Oder hat sich das geändert im Laufe der Jahre?
Ich würde sagen, es hat sich schon im Laufe der Jahre so ein bisschen weiterentwickelt. Anfangs war es schon, wie ich sagte, so der Gedanke, wir machen ein deutsches Surf-Mag von deutschen Surfern für deutsche Surfer. Das war der Fokus schon eher auf den sportlicher, aber auch immer mit Reise. Travel Stories waren schon natürlich ein Teil. Aber dieses ganz weit weg, also jetzt auch so Kunstthemen oder eben Architektur oder sowas weitergefasst, das kam dann wirklich erst später dazu. Als ich dann dazu kam, 2005, 2006, 2007, die ersten Zeiten, so wie ich da gemacht habe als Chefredakteur, die ersten Magazine, da hatten wir noch einen sehr großen Schwerpunkt auf so ein Special. Also wir haben die Magazine dann immer mit einem größeren 30, 40 Seiten Strecke über ein Land oder eine Region gemacht.
Das ist auch geil.
Und da hatten wir dann meinetwegen, da hatten wir schon den Fokus, wir machen jetzt meinetwegen das Mittelamerika Special. Da sind natürlich dann verschiedene Surfspots drin, da kommen irgendwie die Interview mit irgendeinem Local oder einem guten Surfer von da. Dann aber auch mal eine Story, die vielleicht irgendwie um also ein bisschen in die History reinging, um irgendwelche Revolution, Politik, so aus der Ecke, was war da eigentlich los in der Entwicklung und so. Also da gab es dann schon auch den Teil innerhalb dieser 30, 40 Seiten von so einem Länderspecial, der halt jetzt Non-Surf-Content, sage ich mal, war und der auch so zeitlos war, der dann eher auch so die Leute abgeholt hat. Ich will jetzt da noch ein bisschen mehr drüber erfahren, was da los war. Wir hatten dann Mexiko-Special, da war dann eine lange, große Story über die brutalsten Gangs und irgendwie auch mit wirklich krassen Bildern, die wir da von so einem Magnum-Fotografen oder was hatten. Also da war dann so eine Story, die man auch nicht sofort erwartet in einem Surf-Magazin. Das haben wir eigentlich schon immer mit reingebracht und in den letzten Jahren dann noch viel bewusster so drauf Wert gelegt, dass wir auch versucht haben, einfach auch Leute, also wir haben so eine Rubrik Creators, wo wir dann Kurzporträts machen von Leuten, die halt wirklich gar nicht unbedingt Surfer sein müssen, sondern eben einfach gute, kreative Sachen. Das kann jemand sein, der sich für Meerschuss einsetzt. Okay, da liegt der Link dann schon wieder nahe zum Surfen. Aber wir hatten auch diesen Architekten, der aus lauter Recycling-Plastik irgendwie so Häuserfassaden gemacht hat in irgendwo in Asien, kommen jetzt gerade nicht drauf. Und auch fürs Nike-Headquarter hat er halt innen drin die komplette Interieur aus Recycling-Kunststoff irgendwie produziert und solche Themen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit liegt uns eh auch am Herzen und finden wir auch immer spannend, wenn da wieder neue Stories zu erzählen sind. Meeresschutz sowieso, aber eben es muss nicht unbedingt immer was mit Surfen zu tun haben. Und das haben wir halt schon über die Jahre irgendwie ein bisschen weiter ausgebaut, dass der sportliche Teil ist immer Wellenreiten, so, ja. Aber wenn es dann eben dieses Travel-Thema, klar, hat auch meistens mit Surfen zu tun. Aber das sind dann auch schon Stories so Outdoor-Travel-Dingens, Falklandinseln oder Arktis und auch mal eben Kaltwassersachen. Plus eben dieses Creative Living ist dann Kunst und mehr.
Ja, spannend auf jeden Fall. Man kommt ja manchmal so Punkten, wo man sich fast ein bisschen ärgert. Hätte ich das damals so auf dem Schirm gehabt. Ich habe schon die Surfing Europe eigentlich gekauft, weil das für mich immer das interessantere Magazin war als die Surfers, weil da schon mehr Travel Stories und weniger so auf Profi-Surfen ausgelegt war, sondern schon viel drumherum. Aber wahrscheinlich wäre die Blue noch mal viel besser für mich gewesen, wenn ich das so höre gerade.
Ja. Wir waren halt nicht so, also ich meine, wie gesagt, der Vertrieb lief schon über die, also seit Anfang an immer über Bahnhöfe und Flughäfen plus eben auch den normale Zeitschriften Kiosk, Tante Emma Laden oder Supermarkt. Wobei das eben mit der Auflage, die man dann so hat, schwierig ist und liegt natürlich nicht überall. Und dieser Kioskvertrieb hat sich eben über die Jahre auch herausgestellt, dass das eigentlich kein gutes Vertriebsmodell für uns ist, wie eben eingangs gesagt, dass diese nach 4 Wochen deinen Titel da wieder zurückschicken, wenn sie dann 5 bekommen und haben 3 verkauft, dann schicken sie 2 zurück, anstatt sie noch 2-3 Wochen drin zu lassen oder den ganzen Sommer wenigstens. Das checken sie nicht und die haben ja auch meistens wenig Platz und so. Und deswegen, als es dann losging, dass wir auch selbst vertrieben haben über einen Online-Shop, das war eigentlich ein Segen, um den Vertrieb einfach auch gezielter zu machen und einfach weniger für den Müll zu produzieren oder Rückläufer zu haben, weil wir da natürlich die Sachen einfach selbst verkaufen können und die Flughäfen und die Bahnhöfe das einfach lange liegen lassen. Und genau.
Stimmt, macht Sinn.
Und jetzt mit der Jubiläumsausgabe, was ja ein wirkliches Buch ist, also mit ISBN-Nummer, und kann man tatsächlich jetzt zum Buchhändler gehen und sagen, ich will das Ding bestellen und dann kriegen die das. Das wird eben auch in Buchshops jetzt verkauft, natürlich in den Surfshops schon immer, wie zuvor auch. Und eben ganz normal über den Buchhandel auch zu bestellen. Und damit ist jetzt für uns da auch nochmal so ein neues Kapitel, jetzt das auch ein schöner Versuch mal zu gucken, wie das jetzt so ankommt und wie es dann so weitergeht, das lassen wir jetzt mal so auf uns wirken.
Aber finde ich richtig geil. Muss ich mir auf jeden Fall, brauche ich auch, finde ich geil. Ja.
Kommen wir auch zum Ende noch zu. Wir haben ja schon besprochen, es gibt die Möglichkeit für uns in unserer Community ein Exemplar zu verlosen. Gehen wir zum Ende bekannt, würde ich sagen, wie das funktionieren wird. Dass hier ja keiner abspringt vorher.
Genau, wird noch nicht verraten.
Ist gut, dass man nicht vorspulen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja, super spannend. Und was ich wirklich feststellbar ist, dass das Blue Magazine voll gut zu uns als Podcast passt, Fabi. Ne? Also ich habe ja auch von Anfang an eigentlich, ich habe mich früher ja auch, also, als ich den angefangen habe, Podcast, habe ich mich immer Surf und Alternative Lifestyle Podcast genannt in meiner Vorstellung, weil es ja eigentlich auch immer viel darum ging, viel Geschichten drumherum abzubilden und mehr so diesen Kulturfaktor mit reinzubringen und auch mit, was weiß ich, mit Paul Watson Foundation über Meeresschutz oder mit Fridays for Future zur Wahl, zur anstehenden Wahl versucht. Das nimmst du übel zu verhindern. Noch nicht geschafft, aber.
Ehrenwert auf jeden Fall, der Versuch.
Und all sowas. Von daher, ja, finde ich mega, mega cool, das so zu hören, dass das bei euch auch der Fall war.
Gab es halt auch mal eine englische Blue? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich mal irgendwo in einem Surfshop war und habe das Ding auf Englisch gelesen. Oder habe ich mich geirrt?
Nee, da hast du dich nicht geirrt. Wir haben tatsächlich 2017 eine Ausgabe in zwei Sprachen gemacht. Das war wirklich eine eigene, also eine Auflage in Englisch und in Deutsch eben. Der Großteil war in Deutsch und ein Teil der Auflage war Englisch. Mit dem Hintergedanken, dass wir es einfach besser noch europaweit verkaufen können und auch in der Distribution dann in die französischen, portugiesischen, dänischen Surfshops und so weiter reingehen können. Hat sich aber dann, also vom Aufwand ist natürlich schon erstmal Arbeit, das zu übersetzen. In der Druckerei ist es jetzt nicht so ein Riesenaufwand. Du änderst nur den Schwarzfilm, also nur die Buchstaben werden getauscht. Der Rest muss halt so gelayoutet sein, dass es funktioniert. Aber es ist halt vom Vertrieb wahnsinnig teuer, dann Pakete durch Europa zu schicken. Und für die Surfshops, wenn du dann denen die Versandkosten auch aufdrückst und so, dann ist die Marge nachher so klein, dass sie dann doch nicht das Interesse haben. Und wir haben dann festgestellt, dass das doch den Aufwand nicht so für uns so nicht lohnt, da in zwei Sprachen zu machen. Und die Überlegung war sonst zu sagen, weil der Wunsch war auch von vielen Fotografen und Leuten, die aus dem Ausland uns irgendwie kennen und die dann Belegexemplare kriegen. Hey, super, sieht toll aus, aber ich kann es nicht lesen. Und dass wir dann gesagt haben, machen wir halt mal auf Englisch. Aber und das andere Konzept wäre ja zweisprachig in einem Magazin. Also das kennt man ja auch von anderen, dass du halt dann die Texte immer in beiden Sprachen abdruckst. Das fanden wir aber auch unheimlich schwierig, dass der Layout dann auch gut aussieht. Also entweder hast du dann so totale Textwüsten, weil wir oft sehr lange Texte haben, oder du musst dich eben kurz fassen inhaltlich. Und das hätte dann auch zum Konzept irgendwie nicht so gut gepasst. Und daher sind wir dann doch wieder dann eben ab 2018 wieder zurückgekehrt zu der rein deutschen Version. Wir haben teilweise so gemacht, dass wir aber Stories, die wir eh auf Englisch bekommen haben, jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch die Katie Simmers Interview, das gibt's auf Englisch dann auf der Webseite. Also da könnte man dann auch sagen, okay, der englische, zumindest auch der Autor und auch andere können das dann auf Englisch lesen auf der Webseite.
Ja, cool. Hast du zufällig das Richtige in der Hand gehabt, Fabi?
Ja, also, vielleicht war das im Ausland, keine Ahnung, wo du das in der Hand hast.
Ja, das war definitiv im Ausland.
Im Ausland gewesen.
Ja, ja. Dann, ja, das war auf irgendeiner Auslage. Da lagen ohne Ende Surfmax und da war eine Blue und irgendwie habe ich dann reingriffen, weil mir das halt so ein bekannter Name irgendwie halt war. Ja. Und das war auf jeden Fall auf Englisch. Da kann ich mich nur total erinnern an den Moment.
Spannend, ja.
Sehr schön.
Ich würde noch mal, wir sind schon so viel ins Plaudern gekommen über alles Mögliche. jetzt ist trotzdem noch so ein bisschen die Idee, dich ein bisschen als Surfer persönlich ein bisschen mit abzubilden hier. Und deshalb erstmal die Frage, du hast schon erzählt, du kamst über Windsurfen auf das Ganze. Wann war denn deine erste Welle? Wann war deine erste Wellenreitversuch? Oder wie bist du dann? Bist du über ein Magazin auch darauf aufmerksam geworden?
Nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Oder es ging los nach dem Abi. Das war bei mir 87. bin ich für ein halbes Jahr nach Hawaii zum Windsurfen mit zwei Freunden und waren dann auf Oahu. Und dort haben wir uns dann irgendwann, weil es halt kein Wind hatte, aber Wellen, haben wir erst Boogieboards uns irgendwie besorgt und dann sehr schnell auch gemerkt, ja, jetzt könnten wir uns eigentlich auch irgendwie hinstellen. Und dann haben wir uns gebrauchte Wellenreiter gekauft und die hatten wir dann auf der Insel mit dabei. Und dann tatsächlich auch da Waikiki und eben am Diamond Head die ersten Versuche gemacht.
Das ist auch nicht schlecht, ja.
Und dann
war ja, man kann schlimmer surfen lernen.
Ja, es war schon ganz geil mit Sportshorts und warmes Wasser. Und Waikiki ist eigentlich perfekt natürlich. Da waren die Bretter fast zu klein, da hätte man noch ein Longboard kaufen müssen. Das haben wir natürlich auch nicht geschnallt, wie jeder. Kauft man sich natürlich irgendwie so ein schnittiges Shortboard und denkt, damit kann man ja, beim Windsurfer ist ja schließlich Windsurfer, kann man da wohl drauf stehen. Naja, da ging das los. Und seitdem war dann der Wellenreiter eigentlich auch fester Bestandteil bei den Windsurf-Trips, die wir damals dann gemacht haben. Auch hier in Europa ging es dann immer im Winter nach Tarifa runter, Andalusien und Canyons und so. Wenn dann kein Wind war, aber Welle, dann wurden die Wellenreiter zu Wasser gelassen. Und so ergab sich das ganz, ganz natürlich eigentlich, dass das dann dabei war, bis dann irgendwann in der weiteren Entwicklung die Reisen weiter wurden und dass das Windsurf-Geraffel keiner mehr mitschleppen wollte und man halt nur noch den Wellenreiter unter den Arm oder ins Sportbag gesteckt hatte und dann mit der gleichen Gang, mit der man früher zum Windsurfen ging, ist man dann halt nach Indo geflogen oder irgendwie nach Costa Rica oder Mexiko und hat halt dann einen Surftrip gemacht. Und das war eigentlich so die Zeit oder die ja, wie ich dazu gekommen bin, über das Windsurfen.
Mhm. Ja, spannend. Geil. Kann bestätigt auch meine These, dass der beim Windsurfen man einfach zu viel Graffel hat. Ich sag nämlich auch immer, ja, das ist zu viel.
Und hat er auch nie Bock mit anzufangen irgendwie. Ich hab immer gedacht, du müsstest doch eigentlich Windsurfen, du Idiot. Warum tust du bitte das an hier? Und immer wieder diese Surfurlaube, wo du nicht weiterkommst. Mach doch Windsurfen oder Kitesurfen. Aber ich habe auch nie Bock drauf gehabt. Das Ganze.
Aber Windsurfen in der Welle ist schon richtig geil. Also das darf man nicht. Ich würde das niemals missen wollen. Und bei Sideshore irgendwie und 2-3 Meter Welle, 5,5 Segel oder 4,5 Segel, da geht schon auch einiges. Also dann ist es ja meist auch zu windig, um da an der Stelle zu surfen. Und am Diamond Head war es schon wirklich mega. Also da waren die Wellenreiter auch dann, auch wenn es so nur 4 Windstärken, 5 Windstärken hatte, sind dann trotzdem die Surfer draußen. Aber das teilte sich da ganz gut auf. Und du hast dann natürlich, weil es dann auch schon besser konntest, den Wellenreiter erst angepackt, wenn der Wind weg war. Aber jetzt, heute würde ich jetzt auch nicht mehr, also es ist wirklich aus Bequemlichkeit. Ich war dann nochmal irgendwann in Südafrika und dann auch nur mit Wellenreiter unterwegs, aber dann war halt geiler Wind und dann hat man es nochmal Zeug geliehen und das war dann auch ganz cool. Also mal wieder draufstellen, das ging halt, man hat es halt nicht verlernt, ja. Das war dann auch nice, aber eben mit dem, also gebe ich dir vollkommen recht, Fabi, du hast halt mindestens 3 Segel, mindestens 1 Brett. In der Regel haben die Jungs ja mittlerweile 2 Boards dabei. Wir hatten damals immer 1 Brett und auf jeden Fall 3 oder 4 Segel dabei und dann bist du einfach, und dann regst du auf, dann wird der Wind schwächer, musst du wieder anders. Dieses Ganze, das war einfach so schön, dass das dann irgendwann nicht mehr zu haben und einfach nur in Frankreich am Campingplatz zu stehen mit der Family und dann morgens das Brett unter dem Arm, wenn alle noch schlafen, schleichst über die Düne, gehst 2 Stunden surfen und dann bist schon glücklich und dann kannst du die Croissants mitbringen und alles ist gut.
Ja, ey. Ich finde ja eh, die Windsurfer, die haben sich ja in eine ganz komische Richtung entwickelt, weil die ja mittlerweile alles machen. Die tun Wingfoilen, Kiten, Windsurfen. Mhm. Ey, in Dänemark, wo ich vor kurzem wieder oben war, die rücken mittlerweile, die haben so umgebaute Pferdeanhänger, wo die dann hinten drin ihren ganzen Graffel haben. Ja, ey, die belegen den ganzen Parkplatz, weil die mit ihren scheiß Anhängern da ankommen. Das ist so nervig. Einer hatte sogar eine Umkleidekabine da drin, wo ich mir dachte, so, what the fuck?
Wenn der Wellenreiter am Strand ankommt, steigt er aus, hat eine Tasse Kaffee in der Hand und nimmt sein Wellenreitbrett. Wenn der Windsurfer ankommt, dann ist der ganze Bus voll mit Gerammel, ne? Und Ausrüstung.
Ja, ich finde ja auch Windsport einfach ekelhaft. Also
aber ich komme trotzdem wieder gerade zu dem Punkt, wir müssen da auch unbedingt mal eine Folge drum machen. Vielleicht kriegen wir ja mal sogar hier Björn Dunkerberg oder so, irgend so eine Windsurf-Legende, der mal Bock hat, darüber zu erzählen. Und das muss eigentlich auch langsam mal sein. Ne?
Robbie Nash. Robin oder Nash, der spricht doch Deutsch, ja. Oder?
Der spricht Deutsch, ja, aber der Björn spricht auch Deutsch, glaube ich. Mit dem kannst du auch auf Deutsch quatschen.
Wäre auf jeden Fall auch mal eine Maßnahme im Punkt Surf History, gehört eigentlich dazu. Also,
absolut, ja. Von Legenden.
Ja, absolut. ja, Andi,
wir. Ja, also so ging das los. Das war jetzt die Frage der Anden von dir, ne? Wie es mit dem Wellenreiten losging, ja.
Genau, geile Story auf jeden Fall auf Hawaii. Auch ein solide, würde ich sagen.
Solide.
wir machen immer so eine, oder ich habe es zuletzt wieder vergessen ein paar Mal, aber unsere Gäste immer so eine kleine Vorstellungsrunde mit ein paar Stichwörtern. Und das kann man jetzt auch nochmal einbauen. Da habe ich mir ein paar überlegt wieder. Das läuft unter der Rubrik.
Ja, was sagt man dazu?
Und ich fange einfach mal an. Und gebe dir mal, du hast es eigentlich auf das Blue Mac professionell schon so ein bisschen beantwortet. Wie ist es denn für dich selber gewesen, gerade damals? Welches Zitat trifft auf dich besser zu? Ich reise, um zu surfen, oder ich surfe, um zu reisen?
Ich reise, um zu surfen.
Ja, okay.
Ja.
Ja, das ist solide.
Auf jeden Fall.
Ja, hörte sich auch so an. Das ist ja komplett auf Surfen ausgerichtet worden. Es gibt ja auch die Philosophie, dass man sagt, es gibt irgendeinen Profisurfer, glaube ich, der auch irgendwie das Zitat, ich reise nicht, um zu surfen, ich surfe, um zu reisen, mal geprägt hat. Mhm. Aber, ja.
War das nicht sogar Kelly Slater, oder? Ich weiß gar nicht.
Das kann sein, der haut immer gern so Dinger raus.
Ja, kann schon sein.
Der alte Poet.
Nee, aber gut, kurz und knapp beantwortet, ist gut. Dann, Fabi, ich habe dir ein paar Stichworte genannt. Hau du mal das raus.
Ja. Ich war heute tatsächlich verhindert, mir großartig Kopf zu machen, weil ich bis eben in der Therme war, muss ich zugeben. Oh. Ich habe es mir heute gut gehen lassen. aber eins, deine Meinung zum Thema Wavepool aus gegebenem Anlass, weil wir da gerade mehrere Folgen drüber haben.
Ja, zwiegespalten. Ich habe mir auch die Folge angehört von eurer, wo die gute Frau der Surfrider Foundation da war.
Da bin ich gespannt, ja.
Und nein, die hat auf jeden Fall Punkte oder mehrere Punkte, da bin ich voll bei ihr. Und also ich finde es, weil, also den ganzen Aspekt von wegen, ist das noch zeitgemäß? So eine Freizeitsportanlage für so viel Geld, für so wenige Menschen, die dann tatsächlich davon profitieren oder nutzen, zu bauen, so ein kommerzielles Ding mit dem Ganzen, was das wirklich kostet und auch an Umwelt Einflüssen hat. Klar, das ist ein Argument, das ist nicht von der Hand zu weisen. Jetzt steht das Ding da in München. Ich war ein paar Mal da und muss sagen, dass das jetzt, also ich bin jetzt keiner, der da so wie einige meiner Bekannten oder Freunde so gleich sich 20er-Tickets gekauft haben und dann da alle zwei Wochen auf jeden Fall surfen gehen oder sogar öfter. Ich finde es schon ganz nice und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich jetzt einen Trip mache, der richtig viel Geld kostet auf den Malediven, Boat-Trip und so, wo ich dann fit sein will, dann würde ich mir wahrscheinlich auch vorher da ein paar Sessions geben, weil es einfach geil ist von dem Thema, du kannst in kurzer Zeit, hast du 12-mal die Chance, eine Welle anzupaddeln in einer Stunde, kommst einfach wirklich gut wieder in den Rhythmus. Und ich habe das für mich gemerkt nach der Verletzung. Ich hatte mir letztes Jahr, oder vor anderthalb Jahren war es das Schienbein gebrochen, hatte dann den Operation, Metall drin und so. Und dann hatte ich meine erste Session, da war noch so eine Pressesession vom Opening, hatte der Quirin uns eingeladen. Und ich konnte aber den Fuß noch gar nicht richtig aufsetzen. Also ich habe gesagt, komm, ich komme mit und so, will das unbedingt ausprobieren. Und habe festgestellt, es ist völliger Kack mit dem Bein, ja. Weil ich einfach da noch so behindert war in meinem dicken Zeh, der schliff immer beim Pop-up übers Brett und egal. Es war eine Katastrophe. Ich habe also diese ersten 12 Point-Break-Wellen quasi, habe ich zweimal irgendwie bis ins Stehen geschafft oder was und aber nur Sekunden gestanden. Es war eine totale Katastrophe. Ich habe gedacht, oh Gott, ist das ein Kack. Aber dann habe ich mir eben jetzt, als ich dann vor den Sommerferien, ich war jetzt in diesem Sommer in Australien, und wollte dann natürlich auch surfen und habe dann vorher auch die Chance gehabt, dann nochmal surfen zu gehen und habe da einfach gemerkt, wie cool es eben ist, weil um so wieder reinzukommen, also einfach um diesen Pop-up ganz bewusst Konzentration langsam und dann kriegst du Tipps von den Coaches, der dich dann am Strand steht oder an der Seite steht und dich beobachtet und sagt, hey, lass dir ein bisschen mehr Zeit, muss ja nicht so schnell, bleib mal erstmal unten und so Dinge, so ein Feedback, was du ja auch mehr nie kriegst, von wem. das fand ich schon richtig cool und deswegen, man muss, glaube ich, für sich so rausfinden, unabhängig davon eben, wenn man für sich selber klar zieht, ich ignoriere jetzt das, was vielleicht an negativem Impact das ganze Ding hat für die Umwelt und für unsere Nachhaltigkeitsgedanken. Sieh das jetzt mal als Trainingsstätte und Fitnessstudio für Surfer. Dann macht es schon Sinn. Ja, also für mich ist das so sehr intensiv gewesen. Das ist auch, du bist da in deiner Session und es geht einfach so bam, bam, bam. Ich habe anfangs gedacht, na gut, das sind jetzt irgendwie 14 Leute und wir haben eine Stunde und jeder kriegt 12 Wellen, aber bis du dann wieder da bist, entweder gehst du außen rum oder du paddelst dann an der, kannst ja auch raus paddeln wieder zum Peak quasi, dann hast du nicht lange Zeit wieder zu, bist schon wieder dran, ja, also es ist so, boom, ja, und ja, wieder und ja. wieder. Und nach der Stunde war dann auch so, ja, merkst, dass du ein bisschen was getan hast, ne? Und so ist es ja mehr nicht. Also es hat halt für mich, soll ja auch gar nicht die Ersatzbefriedigung fürs Meer sein. Also es ist, und wo ich so ein bisschen die Chance sehe, ist halt eher in dem Thema auch, natürlich bringt es viele Leute zum Surfen. Das ist jetzt egal, es ist halt eine Surfschule da. Du kannst da hingehen und du lernst es dann dort. Du kriegst auf jeden Fall schon mal eine Grundlage. Die erzählen dir auch ein bisschen was über vielleicht Vorfahrtsregeln und sonst wie. Das heißt, die Leute, die dann auf eigene Faust an den Atlantik kommen oder sonst wo hinkommen, haben dann schon eine gewisse Vorbildung und haben auch schon ein gewisses Verständnis dafür, vielleicht, was mit so einem Brett passiert, wenn ich es flitschen lasse und so. Und das kann eigentlich einen ganz guten Effekt haben. Und das andere, was ich gut finde, ist, dass sie eben dieses Thema Surftherapie oder auch die Möglichkeiten, die eigentlich so ein Pool auch bietet für so Projekte wie Hang. High Five ist hier in München so ein Verein, der halt sozial benachteiligten Kindern so echten Sport ermöglicht, Skateboarden, Snowboarden und eben auch Wellenreitsessions jetzt dort anbietet.
Ah, ist High Five auch dort?
Ja.
Cool, das wusste ich auch.
Ah, cool. Kenne ich sogar ein paar, nämlich durch Skaten. Das ist vielleicht ja, auch mal genau. Spannend
Skaten, für den Podcast. Für Skaten musst du ja eh dann die Jungs auch ganz gut kennen, genau. Ja. Und die haben da, glaube ich, auch schon Sachen gemacht. Und ich hatte auch mit dem Florian Gränert vom Meerleben Surf, von dem Verein auf Sylt, der ja mit onkologisch erkrankten Kindern Surf-Therapie macht, waren wir auch schon im Austausch, auch mit Surftown im Austausch und da mal eine Session zu machen und so. Da sind die offen für. Und das ist halt was, wo ich dann sage, toll, weil du lernst, also man öffnet natürlich dann eine Sportart, die sehr viel in einem sehr sicheren Umfeld, also wenn der mit den Kids in Sylt ins kalte Wasser geht und da ist dann wieder, also die müssen ja schon wissen, was sie tun auf Sylt, wegen der Strömungen, die du auch da hast. Ja. Und je nachdem sind immer mehrere Therapeuten oder dann auch Surflehrer mit am Wasser. Aber da hast du halt einen gesicherten Rahmen, in dem du einfach damit so Kindern auch arbeiten kannst. Und das fand ich ein Riesenpotenzial oder auch für Schulen, Schulsport, weißt du, wenn sie sich da öffnen könnten. Ich weiß, dass das alles natürlich finanziell ein Riesenwahnsinn ist, weil sie müssen sehen, dass sie ihre Kosten deckend arbeiten können. Aber sie sind offen für sowas und das finde ich jetzt ja eben auf der Seite pro Surfpool oder was kann davon profitieren, gibt es eben schon auch Sachen. Und deswegen sage ich so, in meinem Herzen schlagen da, in meiner Brust schlagen zwei Herzen.
Ja.
Das ist so das eine, das ist wahnsinnig krass. Und eben diese Preise, also es ist auch allein, selbst wenn ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir auch gar nicht leisten, da irgendwie wöchentlich hinzugehen. Also sorry, so muss ich noch ein paar Bücher verkaufen von der Blume, sonstige Textshops bekommen. Das ist auch mit Family, weißt du, ich habe auch zwei Jungs und der studiert noch, der andere ist zwar in der Ausbildung, aber fertig. Egal, es ist einfach, München ist teuer und dann noch da irgendwie 90 € für einmal surfen gehen.
Und dann hast du
nicht die auch nie dabei.
Dann hast du nicht die Point Break Session, ne, wenn du 19.
Dann habe ich nicht die Point Break, habe ich nur den A-Frame. Das sind 3 Turns und dann ist schon wieder vorbei.
Oder? Ja, dann trinkt man danach noch ein Bier und was weiß ich und dann sind direkt mal 100 nochmal was Euro weg. Ey.
Deswegen so das Thema Surfen für alle, was sie sich so auf die Fahne schreiben, jein, würde ich sagen. Ne? Ja. Sie ermöglichen es auch eben durch diese Zusammenarbeit mit so NGOs, schon auch Leuten, die sich das gar nicht leisten könnten oder auch diese Jungs von Surftherapie, die da Sessions machen können für Umme oder für einen kleinen Obolus. Aber im Gro ist es, ja, ist es ein weiterer Sport. Es gibt einfach wenig Action-Sportarten, die wirklich niederschwellig sind. Skateboarden ist die einzige. BMX fällt mir da auch noch ein. Das Fahrrad kostet jetzt auch nicht die Welt. Aber nimm es Skifahren, Snowboarden, Wellenreiten, das ist alles Luxussport. Ne? Ja. Es kann sich einfach, auch ein deutscher Wellenreiter, der muss reisen können, um Wellenreiten zu gehen. Außer du gehst ja in Eisbach, der ist halt auch niederschwellig. Das ist natürlich
oder läuft nicht.
Kriegen sie auch wieder hin. Aber das ist so das Thema. Und das darf man halt auch nicht, also das kann man halt verteufeln, wie auch immer. Die Preise sind, wie sie sind. Und wenn du das vergleichst mit einem Lift-Ticket, was mittlerweile auch in den Skigebieten überall 70, 80 Euro am Tag kostet, in den größeren Gebieten und in den kleineren 60, 50, 60 Euro, das ist alles elitär.
Ja, guter Punkt, das ist ein Vergleich, haben wir eigentlich noch nie gebracht, gell, zum Skifahren.
Nee, stimmt, das dachte ich auch gerade.
Ich meine, da bist du den ganzen Tag auf dem Berg, okay, ja. Ist natürlich was anderes als eine Stunde mit 12 Wellen.
Aber bist am Ende genauso fertig wie nach der Stunde im Wavepool.
Ja, genau, und hast auch noch nicht geschnapselt oder den Germknödel gegessen. Und so. Nee, ja. Also das ist, also meine Meinung ist da so, ich habe das von Anfang an aus Spannung mit froher Freude und Spannung auch beobachtet und der Meinungsbeitrag, muss man ja fast sagen, von eurer Interviewpartnerin von der Surfrider Foundation, fällt jetzt der Name leider gerade nicht ein, der hat mir dann schon auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und dann auch zu hören, wie ich sie richtig verstanden habe, dass sie es geschafft haben, den Pool da in Frankreich, jetzt in Südfrankreich zu verhindern, oder? In
Bordeaux? Ja, bei Bordeaux irgendwo.
Bei Bordeaux irgendwo. Sollte der sein, ja. Das ist natürlich schon, ja.
Ist auch ein Stück weit ein anderes Thema,
finde ich. Ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Thema. Ne?
Haben wir auch.
Wegen der Wasserthematik oder was war das dann?
Ja, die trifft sich, die ist hier auch irgendwie nicht unwichtig, die Wasserthematik, aber natürlich da unten eine andere. Ne? Aber ja. Du hast unseren Beitrag damit nochmal gut abgerundet. Wer trotzdem noch mehr darüber hören möchte, den kann ich nochmal auf unsere letzte Folge verweisen. Da haben wir nämlich, ich habe ja auch eine Umfrage zu dem Thema gestartet in unserer Community. Und hier heute, wo wir sprechen, ist auch gerade heute Nachmittag die Folge hochgeladen, wo Fabi und ich uns da nochmal intensiv drüber austauschen. Und viele Sachen, die du gesagt hast, haben wir da auch erwähnt, aber da kam noch was zu. Von daher danke dafür.
Schön.
Und ich finde sie mega witzig. Das ist eine unserer Folgen seit langem, wo ich mal wieder mega viel lachen musste, Benni.
Ja, stimmt, zuletzt war es ein bisschen ernster hier immer.
Dann werde ich mir die mal anhören, auf jeden Fall. Sehr gut.
Pass auf, dann kriegst du gleich noch das nächste Stichwort. Gerne auf dich privat bezogen, aber vielleicht auch fürs Blue Mag mit. Ist ja auch, geht ein bisschen miteinander über, würde ich fast denken bei dir. Instagram oder auch Social Media.
Was, also meine Meinung dazu oder was?
Genau,
was
ja. Wie
ja,
verhältst du dich
Fluch,
dann Bezug?
Fluch und Segen, ne? Also die Blue natürlich, wenn wir Blue als Marke, als Medium hat eine Webseite, wir haben Content auf der Webseite, wir haben Kooperationspartner, auch wie die Surffilmnacht zum Beispiel, wo wir Medienpartner sind. Und das heißt auch, dass da wir auch natürlich gerne die Inhalte, wenn die Surffilmnacht-Touren losgehen und so kommunizieren und das natürlich auch über Social Media tun. Das heißt, da sehe ich so diesen professionellen Need einfach, da mitzumachen und mitzukommunizieren und habe natürlich auch eine Möglichkeit über Instagram. Wir machen Instagram und Facebook eigentlich hauptsächlich und eben unsere Webseite. Natürlich die Möglichkeit, neue Leute auch an uns ranzuführen und irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, auf unseren Shop dann im Endeffekt jetzt auch, sehen wir seit 3 Jahren so ein bisschen ausgebaut haben, wo man halt alte Ausgaben kaufen kann, aber auch so ein bisschen, ich sag mal, komplementäre Produkte wie schöne Bilder oder Poster, Wellenreit, Surfmap oder Wachs und Zeug. Alles, was so rundum zu uns passt und was wir sagen, das sind hochwertige Produkte, die passen zu uns, zu unserer Philosophie. Und diese Einnahmen kompensieren so ein bisschen die wegbrechenden Anzeigeneinnahmen, mit denen wir sonst unser Magazin gemacht haben. Und natürlich der Verkauf der eigenen Yearbooks, auch der älteren Ausgaben über den Shop. Das heißt, dafür brauche ich es. Ohne die Social-Media-Trommel zu rühren, würde keiner unseren Shop finden. Ja. Ich bin privat auch natürlich da, also ich muss seinen Account irgendwie haben, wenn ich einen Business-Account aufsetze, habe aber jetzt als, sag ich mal, sonst meinen Beruf so als Sport- und Outdoor-Journalist positioniere ich mich da nicht jetzt wahnsinnig auf Social Media oder muss dann irgendwie Imagepflege betreiben mit meinem Privataccount. Das ist mir zuwider. Also das mag ich nicht, da irgendwie die Nabelschau zu machen und guck mal hier, wie toll ich bin. Wenn ich da was zu erzählen habe, dann mache ich das wirklich eher im Business-Umfeld. Wenn es da jetzt was Neues gibt, dann mache ich das auf LinkedIn, weil da einfach meine potenziellen Kunden auch sind oder die Business-Partner, die das auch sehen sollen. Jetzt gibt's die Blue, mein erstes Buch oder unser erstes Buch. Klar poste ich das dann auf LinkedIn oder so. Ist ja auch ein soziales Netzwerk, aber da hat die Blue da natürlich nichts verloren. Also da wird die Blue keinen Account haben. Und ja, was wie so dieses ganze Thema E-Commerce geht, eben leider auch nicht ohne, dass man da jetzt mitspielt und dem Herrn Zuckerberg Geld in den Rachen wirft für Online-Werbung. Wir versuchen uns da, also ich bin da schon seit längerem natürlich aktiv, sind wir dabei, auch über unsere Newsletter natürlich die Leute anzusprechen und auch der wächst und auch sich unabhängiger zu machen von den blöden Algorithmen der Social-Media-Kanäle, dem man sich aber unterwirft, indem man eben jetzt auch dieses Buch, ich meine, das haben wir jetzt, das liegt jetzt da, es gibt 1000 Stück, also die müssen verkauft werden. Ich muss da jetzt rausposaunen, dass es es gibt, ja, und hoffe, dass es viele Leute gut finden und merke jetzt auch, wenn ich die Werbung schalte, dann purzelt die Bestellung rein, schalte ich die nicht, dann dümpelt so dahin und das ist halt that's part of the game. Wenn du da jetzt anfängst mitzuspielen und sowas machst, dann musst du da auch das Social Game irgendwie ein Stück weit bedienen.
Ja, ne? Kommt man einfach nicht mehr drum rum. Da kann man, glaube ich, einfach, es ist halt einfach so.
Ja, aber es ist schon so, wie du sagst, ne? Deshalb liebe ich auch das Format Podcast, weil man da noch so algorithmusunabhängig irgendwo ist. Da ist noch nicht, dass alles, jedes gesprochene Wort gleich irgendwo sortiert und irgendwie ausgespielt oder nicht ausgespielt wird. Man hat noch eine Spielwiese so ein bisschen. Und auf Instagram, also ich betreue ja den Account hauptsächlich weiterhin. Ich sehe es auch als Spielwiese und poste da jeden Scheiß, den ich Lust habe. Und ist mir dann auch völlig egal, ob der irgendwie angezeigt wird oder nicht. Also die Leute, die folgen, sehen es und das reicht mir dann auch oft.
Ja, es ist ein bisschen auch so unsere Philosophie. Wir haben natürlich da, also wir wollen einfach, dass es auf dieser Insta-Kachel oder dass das Insta-Ding so aussieht, dass man sieht, es geht hier um Printprodukt irgendwie, das ist das eine. Und das andere sind halt dieser Themenmix, ja, dass wir jetzt natürlich auch nur Surf-Surf-Surf-Posts haben, sondern dass da eben auch mal wieder so aus dem anderen Umfeld auch mal Postings da sind oder einfach so Travel-Stories oder eben diese Creative-Living-Themen, Kunstthemen. Und ja, das dadurch, dass wir da ein kleines Team sind und auch ich da jemanden irgendwie selbst jetzt gerade Teilzeit nicht bezahlen können, der da regelmäßig sitzt und postet, läuft es halt so vorgeplant mal klar. Dann gibt's ein paar Postings, die jetzt einfach auch fürs Yearbook kommen müssen. Und der Rest passiert halt dann quasi mal mehr, mal weniger. Da geht's bei uns auch nicht so, dass wir jetzt unbedingt wieder viermal die Woche eine Post rausballern müssen. Wenn was zu erzählen gibt, dann machen wir den Mund auf und wenn wir nichts zu erzählen haben, dann sind wir halt auch mal still.
Finde ich sympathisch, finde ich gut. Voll, ja. Ich finde dieses auf Krampf irgendwas raushauen, dass der Algo gefüttert ist, das finde ich irgendwie kacke.
Ja.
Also Wir sind ja da eh komplett scheiße drin, theoretisch. Wenn wir den Algorithmus betrachten, sind wir zwei ja wirklich, wir hauen halt raus, was wir kriegen, und das hauen wir raus. Und wir versuchen da jetzt nicht irgendwie ein Reel zu basteln, wo wir in der Hoffnung sind, dass es steil geht. Hatte ich bei euch auch nicht so das Gefühl, muss ich zugeben. Wenn ich da so bei euch auf Instagram durchblätter, finde ich es sehr real. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, und schön.
Wenig auf, oder nicht auf Krampf einfach. Ich finde das auf Krampf, das sieht man einfach. Also ich behaupte das zu sehen, wenn jemand das auf Krampf versucht.
Ja, und du hast ja dann auch diese Clickbait-Scheiße und so, das geht mir echt völlig auf den Keks. Ich kriege das ja auch von den anderen Medien mit, wo ich mitarbeite und so, und wie die arbeiten, und da ist dann zum Teil mir das echt auch zuwider, und das ist halt alles so diese, ich weiß nicht, das wird sich jetzt vielleicht dann irgendwann auch mal so ein bisschen totlaufen, dass man einfach diese gelernten Clickbait, Headline, sonst was, Cliffhanger, Aufbau von so Postings, denkst, einer ist wie der andere, kannst du die, brauchst du die Buchstaben austauschen.
Die Hälfte ist schon von ChatGPT gemacht
mittlerweile. Genau, und das sowieso, und die sind ja auch nicht schlecht gemacht, aber die passen halt dann. Ja, und das, wenn man sich dann, also so wie ich, dann auch beruflich einfach viel mit dem Thema Text und sonst wie da diesen ganzen Verkaufen von den Artikeln und so beschäftigt, oder wie dann, ich mache auch viel für Red Bull auch und da auch Snowboard- und Freeski-Themen und Bike-Themen und so. Und da ist halt ein Riesenapparat dahinter, wenn ich weiß, wie die arbeiten und wie wir da auch uns abstimmen, und dann auch gibt's dann die Social-Media-Agentur, die dann darüber schaut und so und so. Aber im Endeffekt haben die alle so ihren Weg gefunden, wie sie mit ihrer Community reden. Und es ist alles, finde ich, so gleichgeschaltet. Und deswegen finde ich das sehr sympathisch, wenn es dann auch so Accounts gibt, die da einfach sich nichts drum scheißen auf so einen Algorithmus und sagen, wir machen es jetzt einfach so, wie wir es machen wollen und können. Und what the fuck, so geht's halt auch.
Ja. Ich glaube, ein großes Problem ist, die meisten bezahlen irgendwelche Agenturen, dass die ihr Social Media machen, und dann macht die Agentur alle Accounts. Natürlich schauen alle Accounts gleich aus. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute aus meinem Kosmos, die das eben machen für ein paar so kleinere Brands, zum Beispiel Klamottenlabels. Und auch von jedem Klamottenlabel schaut der Account gleich aus, wo ich mir halt denke, ach komm.
Genau, das kannst du dann austauschen und fertig. Ne?
Ja. Ja gut, pass auf. Ich habe noch ein kleines Stichwort, das Stichwort, das ich immer raushaue, und das ist Thema Localism. Was mich interessieren würde, vielleicht auch gerade in dem Bezug als Journalist, weil man ja manchmal schon vielleicht in irgendwelche Destinationen geht, um irgendwas zu recherchieren, whatever, wo vielleicht Fotos. Die Leute nicht oder irgendwelche Fotos macht von irgendwelchen Orten, die man vielleicht jetzt nicht fotografieren sollte im Sinne von manchen Anwohnern, die da gern surfen. Hast du irgendeine witzige Story, oder gab es da mal irgendwelche Vorfälle?
Also den witzigsten Vorfall hatte ich eigentlich, da war es Hochwasser hier an der Isar, und mein Sohn und ich waren surfen an der Brücke, hier an der Budermühlbrücke. Und dann
da wurde gerade ein Spot gedroppt. Aber ich glaube, den kennt man.
Der wurde gedroppt, genau. Und da habe ich den großen Fehler gemacht. Ich habe dann ein Bild dann irgendwie mein Sohn nachher noch fotografiert, und das Bild hatte ich dann, glaube ich, kurz mal Insta-mäßig dann doch irgendwie, schaut mal, wie geil es hier war. Und da war dann gleich so ein Münchner Flusssurf-Nazi, sage ich mal, der dann meinte, das ging ja gar nicht, und das wäre ja das Allerletzte und so. Und ich meine, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, wie es vielleicht in den 90ern war, wo das wirklich dann gleich die Polizei um die Ecke geschossen kam, wenn die Jungs da am Fluss surfen waren bei Hochwasser. Mittlerweile ist es so ein bisschen auch da geduldet. Natürlich hat es ab einer gewissen Pegelstufe ist es schon auch saugefährlich. Man muss schon wissen, was man tut, und man muss wissen, wo die Strudel sind und wo man rausgeht und wo man besser nicht rausgeht. Aber naja, das war so what?
Ja, komm, der Spot ist in Keep Surfing drin. Also
natürlich, das ist überall drin. Also das ist nichts, kein Geheimnis gewesen. Und das fand ich eben so, okay, da gibt's halt doch Leute, die so ein bisschen verspannt sind wahrscheinlich. Aber ansonsten mit Localism, also so in der Form, dass ich jetzt da irgendwo blöd. Ich fand es sehr angenehm jetzt in Australien, muss ich sagen. Also von der Stimmung auf dem Wasser und von dem Welcoming irgendwie Atmosphere. Ich glaube, je besser die Leute surfen und je weniger, angespannt ist die Situation einfach und je natürlicher die, glaube ich, diesen Sport für sich auch verstehen, da surfst du halt mit Opa und Oma und Enkel und Tante und alle sind im Wasser und keiner hässelt rum, ja. Und gehst du dann irgendwo in Italien, in Levanto zum Surfen, da hast du die ganzen Macho-Dudes und die ganzen Innsbrucker Pseudo-Snowboard-Pros, die denken, sie sind hier local und spielen sich dann da auf wie die letzten
Hengste. Ja, aber Italien ist ein anderes Kaliber.
Also, das ist krass. Genau, und da hast du dann, also in Italien hatte ich dann schon so mal so Erlebnisse, aber so, wie man halt hat mit solchen Deppen da, wo man dann dann surfst du halt jetzt die nächste Welle auch noch und dann bin ich wieder dran. Ja,
aber Italien, ey, das ist ein anderes Kaliber. Das kann man gar nicht vergleichen. Ich wurde erst auf einer kniehohen Welle in Sardinien rauspfiffen. Also,
ja. Nee, das finde ich schon auch. Das ist halt so diese Mentalitätsfrage. Und der Aussie, da war ich jetzt sehr positiv überrascht im Sommer, wie easy going, die Jungs da waren, waren halt auch einfach ein ganz anderer Altersdurchschnitt im Wasser, glaube ich, als dann in Italien war.
Ich denke, sobald du nicht bei jeder Welle, die du surfst und die nicht gerade sehr frequentiert ist, gleich Ben Gravy anrufst, dass er vorbeikommt.
Ja, genau.
Ist
genau.
Wahrscheinlich alles gut.
So deine Tankerwelle vom Rhein, da Preis gibt's, das geht ja gar nicht.
Ja, da gab's ja echt auch einen Haufen Hate. Aber ich fand's geil, dass sich der Dude ja dann selber in den Kommentaren gemeldet hat und sich dann selber zur Zielscheibe gemacht hat. Das war dann ein bisschen kontraproduktiv. Ja, anderes Thema. Das haben wir schon mal ausgeschlachtet.
Ja. Spannend war es auf jeden Fall zu beobachten. Ja.
Noch ein Abschlusswort, das ich früher immer im Podcast auch gerne gedroppt habe und gemerkt habe, dass es vielen zuwider war, darüber zu reden. Aber dir würde ich es gerne nochmal stellen, weil es irgendwie auch so ein bisschen in den Kontext passt. Und das ist der Begriff Surf-Lifestyle.
Surf-Lifestyle, ja, ein schöner Begriff, dieser Lifestyle-Begriff. Ja, was, wer definiert den eigentlich und was soll das eigentlich sein, ne, ist die Frage. Also wie begreift man den? Kann ja jeder für sich selbst auch irgendwo begreifen. Ich habe natürlich so damit, also was wir verkaufen ja, wenn du so willst, auch einen gewissen Lifestyle mit diesem Magazin, ja, wenn man jetzt so da durchblättert und so sieht, was da alles so passiert und so Leute dann das jetzt vielleicht in die Hand nehmen und so zum ersten Mal auch in die Hand nehmen. Wir haben die jetzt zum Beispiel auch im Shop bei Surftown liegen gehabt, das letzte Jahr hat es auch gut verkauft. Und da sind ja wirklich Leute, die zum ersten Mal überhaupt mit dem Surfen was zu tun haben und dann so ein Heft in die Hand nehmen. Und für die ist das dann so bunte Bilder und coole Typen und gut aussehende Mädels und Jungs drin und tralala und alles lässig und so, ist das dann dieser Surf-Lifestyle. Ich finde, das ist halt, also für unser eins, damit meine ich uns drei jetzt hier und alle, die eigentlich wahrscheinlich diesen Podcast auch regelmäßig hören, die sind ja schon in so einem, die haben einfach ihren Lifestyle, der ist halt gerne draußen sein, irgendeinen Sport machen, haben ein gewisses Wertekonstrukt, haben vielleicht ein Interesse daran, die Umwelt irgendwie nicht ganz kaputt zu machen. Und das ist schon ein Lifestyle von mir aus, ja. Mhm. Und ich habe aber dann natürlich auch die, wo ich dann auch einfach ganz schnell weiterklicke oder gar nicht draufklicke, halt diese ganzen Instagram, Bali, Yoga, Smoothie, Fitness, Surf, Dude, Accounts, wie auch immer, ja. Da kriege ich natürlich die Motten und das ist ein anderer Lifestyle, mit dem ich überhaupt nichts matche und auch nichts anfangen kann. Aber mein Gott, in Köln, wo ich ja nun geboren bin und herkomme, da gibt es den schönen Spruch, auf Gölsch, lebe und lebe losse. Also leben und leben lassen. Und das finde ich eigentlich so, das ist so das Motto für mich immer, wenn die Leute sich über andere aufregen und sich da wahnsinnig echauffieren, sage ich mal, mein Gott, lass sie halt machen. Das ist halt ihr Ding und du bist nicht deins. Und du musst es dir ja nicht zu eigen machen. Und jeder sollte so selbstbewusst sein für seine Art zu leben, seinen Lebensstil zu finden und den auch vielleicht dann zu vertreten und damit sich selbst, solange ich mit mir selbst da im Klaren bin und im Reinen bin, komme ich klar. Und das ist dann mein Lifestyle, mein Lebensstil. Ja.
Das ist geil.
Fand ich bis jetzt sehr schön, einer der schönsten Worte zu der Frage, wo bis jetzt jemand gefunden hat, muss ich sagen. Ja.
Und ich muss gerade echt lachen, wo du gerade den Leben und Leben lassen erwähnst, weil ich das in der letzten Folge unserer Einordnung zu der Wellpool-Folge
gefasst
habe. Das kommt nämlich für mich, kommt bei mir nämlich auch oft der Begriff, und ich mag dieses Motto voll gerne. Das trifft voll zu und auf das, was du gerade gesagt hast, trifft es total zu. Ich habe es dann aber ein bisschen in der letzten Folge auch drauf bezogen, dass man es auch zum Beispiel, ich bin selber vegan lebend und wenn dann irgendwer kommt mit, ja, muss man ja nicht, ist ja Leben und Leben lassen, dann sage ich immer, ja, gut, es geht aber eigentlich um Sterben und von daher, wir füttern immer unsere Spotify-Playlist und ich habe in der letzten Folge Live and Let Die von Paul McCartney als Gegenmotto reingenommen, weil ich irgendwie den Spruch in vielen Momenten echt nicht mehr hören kann. In deinem Kontext trifft er aber voll zu und unterstütze ich voll.
Ja. Dazu hätte man auch den anderen noch anbringen können, aus den, sind ja die 11 Gebote oder 10 Gebote, die Kölsch Gebote. Jeder Jack ist anders.
Stimmt, ja.
Das passt ja auch immer, ja, das muss man auch sagen. Das ist halt dann nicht deins oder nicht meins, wenn das Thema Surf-Lifestyle oder kommerzialisiert wird, der Sport und dieser Lifestyle verkauft wird und so. Klar passiert es. Früher oder später ist es ist mit allen Sachen so, in allen Sportarten oder allen vielen Action-Sportarten auch, die sich dann einfach weiterentwickeln und kommerzialisieren. Und das ist beim Surfen nicht anders. Es hat nicht so lange gedauert, auch beim Surfen nicht. Ich meine, wir kriegen das noch nicht so lange mit, aber in den USA ist die Kommerzialisierung ja schon viel, viel früher eingetreten, weil der Sport viel schneller auch gewachsen ist dort.
Und meines Erachtens einer der kommerziellsten Sportarten der Welt, muss ich sagen, weil die so unterschwellig, das ist so unterschwellig, weißt du, wie du sagst, das haben wir hier lange nicht mitbekommen, aber das war halt da. Jeder trägt Billabong, jeder trägt Quicksilver.
Natürlich.
Jeder dies, das, auf jedem Ding ist irgendwo ein Surfbrettchen drauf. Meine Freundin hat gerade eben ein Feuerzeug gekauft mit einem Surfbrettchen drauf. So,
genau. Also. Und es ist einfach da und
Ja, muss man mit leben. Ne? Letztendlich ist es auch nicht schlimm, man braucht sich nicht über alles aufregen. Ne?
Irgendwie sehe ich auch wieder, so, genau.
Also wie du eben sagtest, ja.
So ist es.
Ja, geil. Ja, sehr schön, sehr schön. Hat mich gefreut, das Stichwort gedroppt zu haben heute. pass auf, wir kommen auch fast so Richtung Ende, bevor wir nochmal auf das Buch ein bisschen näher zu sprechen kommen. Mhm. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, weil du schon sagtest, auch so in den Magazinen, die dann auslegen, dann sehen sie da hübsche Mädels und hier und das. Und wann hast du irgendwie verfolgt, irgendwann mal in Surf-Magazin-Kontext und sowas, wann das Thema Gleichberechtigung, Männer, Frauen oder vielleicht sogar queere Community oder sowas irgendwo ein bisschen mehr Einzug gehalten hat? Hast du das direkt irgendwo gemerkt? Hast du so Momente gehabt, wo du gesagt hast, wir müssen was ändern oder so?
Boah, du, also einen genauen Zeitpunkt kann ich dir da glaube ich nicht nennen. Es gab das erste Mal, wo ich das wirklich noch bewusster mal mitgekriegt habe, da war, ich komme jetzt leider nicht auf den Buchtitel, von einer, wie war denn das? Das ist in Australien, also ein Mann, der eigentlich dann eben sich zur Frau entwickelt hat, der ein sehr guter Surfer war oder ist und der dann darüber so ein Coming-out, so ein Buch geschrieben hatte. Weißt du, was ich meine? Kennt ihr das?
Ich glaube, ich habe es gehört schon mal. Ich glaube, das habe ich bei Wise oder so damals noch mal gelesen.
Jemand hat auch was, aber ich weiß es auch nicht genau.
Und das war für mich persönlich, glaube ich, fast so. Das war dann im Surfers Journal irgendwann besprochen. Und da ich Surfers Journal abonniert habe, war dann irgendwie, poppte das da so als Thema mal auf. Dass überhaupt sowas mal da in einem Surf-Magazin Platz hatte, das fand ich schon wow. Also auf jeden Fall mal auffällig, aber es war dann auch wie so ein Strohfeuer. Ich glaube, dann war dann erstmal danach wieder Ruhe und bis die dann mal auch, ja, es ist ja generell immer noch so, glaube ich, dass auch da der diese Ausgewogenheit natürlich zwischen, wenn sie Interviews machten, also in der Zeit auch von den klassischen Magazinen noch, Frauen, Männer anteilig irgendwie, dann mal wieder so eine Quotenfrau rein und dann mal wieder monatelang wieder keine Mädels irgendwie gecovert. Das ist, glaube ich, so der Standard gewesen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, schon ein Bewusstsein, also nicht nur, glaube ich, auf dem Surf-Thema, aber bei uns jetzt so natürlich mit dem Equal-Pay-Thema war das dann mal endgültig klar, dass die WSL dann mal gesagt hat, okay, wir machen das jetzt. Das war ja schon mal so nochmal so ein Signal auch für vielleicht auch andere Sportarten, aber auch generell mal so auch an vielleicht die ganzen Surf-Medien, sei es jetzt Online- oder Printmedien, da mal so ein bisschen auch drauf die Ausgewogenheit vielleicht mal zu achten oder sich vielleicht einfach mal bewusster Gedanken zu machen. Machen wir mal lieber ein Interview mit der Katie Simmers, als schon wieder den Felipe Toledo zu nehmen oder keine Ahnung. Also da haben wir bei der Blue in dem Redaktionsteam ist es dann schon, wo wir auch sehr männerlastig sind in dem Kernteam, aber nicht nur Männer. Und dann eben der Input, der dann da kommt und dass wir dann da schon auch immer drauf geachtet haben, die letzten Jahre sowieso zu sagen, hey, das ist einfach, es gibt auch so viele Mädels, die surfen, wenn du im Line-Up sitzt und so, ist ja nicht mehr so, dass sie die totale Ausnahme sind, sondern es sind einfach mittlerweile auch viele. Also muss es auch viele Leserinnen geben, also macht es auch so mehr Sinn. Und außerdem haben die auch ihren Respekt verdient und die Steph Gilmore oder eben Katie Simmers oder andere, die einfach wahnsinnig einen schönen Stil haben, von denen es tolle Bilder gibt, die auch was in der Birne haben, mit denen du auch ein gutes Interview führen kannst. Also spricht nichts dagegen, sie nicht zu covern. Ne? Aber das Thema so queer oder eben schwule Surfer so zu größer zu covern, da muss ich jetzt sagen, haben wir jetzt dann auch nicht so direkt nachgesucht nach solchen Stories. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich da auf jeden Fall auch nicht, man verschließt sich dem ja auch nicht. Also ja. Das muss ich irgendwie anbieten. Und wie gesagt, dieses Buch, wie hieß der Torres? Ich komme nicht drauf. Müsste ich jetzt googeln. Das ist auf jeden Fall was, wo ich gesagt habe, das habe ich dann auch gekauft und gelesen und so und fand das auch echt einfach cool. Sowas gibt es ja auch, glaube ich, in anderen Sportarten auch vergleichbare Stories. Wo es so Coming-out-Stories dann gibt und die dann auch nicht gleich von der Community irgendwie zerrissen wurden, sondern eher die Leute dann auch bestärkt werden, da ruhig weiterzumachen.
Guck gerne mal im Nachgang und schick's mir mal zu. Vielleicht verlinke ich mal in den Shownotes. Finde ich interessant, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Da werde ich mal schauen, ob ich das kriege. Wahrscheinlich nur auf Englisch, denke ich mal. Ne?
Aber ja, glaub schon.
Ja. Oder Fall. Hätte ich was aus dem Skateboarding, das könnte man eigentlich auch raushauen, Benny. Da hätte ich das, ja, voll. Es gab einen, der zweimal, glaube ich, sogar Skate of the Year, Brian Anderson, und der hat sich ganz lang gar nicht getraut, sich zu outen. Und da gibt es einen ganz coolen Beitrag auf Vice, wo so seine ganzen Teammates quasi reden. Der fährt halt für Anti-Hero, was halt das größte Punker-Suff-Label auch noch ist. Die touren halt nur rum und besaufen sich und pennen in irgendwelchen Zelten in Backyard-Bowls und so. Und seine Teammates haben sich eigentlich immer schon gefragt, so, dass halt, so, warum er nie irgendwie so mit den Chicks und so und halt so irgendwie. Und es ist voll interessant. Das könnten wir gerne mal in den Shownotes reinhauen. Würde ich geil finden, auch dass man sowas mal ein bisschen raushaut.
Ja, machen wir.
Ja, war zum Beispiel mein erster Skater-Audien, wo ich je wusste, dass er offiziell halt auch schwul ist und mittlerweile sogar einen Mann hat und verheiratet, alles drum und dran, und cool. Trotzdem immer noch für Enter Hero fährt. Also die haben ihn nicht gedroppt aus dem Team. Ja, aber aus dem Surfen ist es echt rar, dass solche Stories da mal hochkommen, muss ich echt sagen. Also so gerade so queer und alles. Jetzt in dem Surf on Europe-Film war es mal ein großes Thema zum Beispiel.
Stimmt. Genau. Ja. Da war es ein Thema. Ja, und sonst klar, von den Pros wärst du dann nur, da ist es ja auch wirklich so sehr verhalten, wen man da.
Eine von den Mädels ist, glaube ich, doch irgendwie. Ist es nicht Katie Simmers sogar?
Ja. Nee. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Australierin auch, ist aber.
Die auch von Bethany Hamilton dann angekreidet wurde, dass die hat doch das Thema mal aufgebracht, dass angeblich es unfair ist, dass jetzt Männer bei den Frauen mitsurfen und so, ne?
Ja, genau.
Und genau so, und so eine muss dann auf jeden Fall einen Heat surfen in Dubai. Das fand ich total hart, ey. Aber sie hat es, glaube ich, durchzogen. Da kann ich mich dran erinnern. Wenn mir der Name auch nicht einfällt, aber sie ist auf jeden Fall in Dubai gesurft und war, glaube ich, sogar mit ihrer Lebensgefährtin dort, habe ich mal irgendwo so im Gossip.
Nicht verhaftet. Ja, spannend. Nee, finde ich cool. Ist auch so eine Sache, ne, dass sowas hält irgendwann mal Einzug, Themen, ne? Und das ist auch ein Grund, warum ich ganz gerne immer mal so jemanden einlade, wie die Vanessa hieße hier von der Surf Riders Foundation, die so ein Thema dann mal brachial anspricht und so,
ja,
so ohne sich abbringen zu lassen, uns ja Grund und Boden hämmert irgendwie. Das war ja schon echt unangenehm für uns auch. Aber finde ich, das bringt, regt halt Diskussion an, finde ich. Ich finde es ganz geil, wenn man Leuten eine Bühne gibt, mal die so ein Thema, wirklich ein wichtiges Thema, einfach brachial durchsetzen, ohne mal alle im Hinterkopf zu haben. Von daher, ja. Schön. Vielleicht noch in Anlehnung daran, letzte Frage so ziemlich zu dem Ganzen, nämlich Zukunft von Printmagazinen, wie du sie siehst. Gibt es das Golden Ride Magazin noch als Print? Auch nicht, denke ich mal. Ne? Das war ja nur alles Frauenmagazin.
Das gibt's noch.
Das gibt's noch als Print.
Ja, das gibt's viermal im Jahr. Die machen eine Surf-Ausgabe, eine Bike, eine Snowboard-Ausgabe, glaube ich. Und was ist das vierte dann? I don't know. Auf jeden Fall, glaube ich, vier Stück. Und eben immer auf diese einen Sportart dann so fokussiert.
Ja, cool. Die könnten wir auch mal einladen. Das ist auch bestimmt auch interessant.
Ja, die haben auch viel zu erzählen. Die ich kenne die auch ganz gut. Sitzt ja auch hier in München, die Redaktion, beziehungsweise. Mhm. Und die haben ja auch schon jetzt eine ganze Weile so ihren Weg da gefunden. Das ist ja schon auch spannend, wie das dann funktioniert.
Ja. Ja. Generell die Zukunft Print?
Die Zukunft Print, ja.
Wie siehst du das?
Ich glaube fast jetzt wieder, was rosiger. Ich glaube, das ist einfach so eine dieses Wertige, also Print macht dann Sinn, wenn es irgendwie Qualität hat und das Papier wert ist, auf dem man seine Sachen druckt. Ja, so wie wir das mit dem Yearbook eben versuchen, dass wir da was Gutes machen, was die Leute nicht wegschmeißen, was sie ins Bücherregal stellen und versuchen, zeitlose Inhalte zu machen. Da in so einer Nische, in der wir ja da nun mal sind, mit so einem Action-Sport-Thema und diesem Lifestyle, den wir da irgendwie in der Suppe, Lifestyle-Suppe darum surfen, da musst du halt schon, glaube ich, wirklich dich so klar positionieren und deine Fangemeinde finden, und dann findet das auch statt und dann ist es auch was, was angenommen wird. Die Frage, die ich da einhergeht, ist aber eher, wie finanziert, also ich glaube, dass die Leute das schon haben wollen, aber die Art, wie es früher zu finanzieren war, über Anzeigenverkäufe und Brands, die da Geld, ihre Marketingbudgets eben in Print reingesteckt haben, weil es keine anderen Möglichkeiten gab, weil der Fabi nur darüber festgestellt hat, dass es neue Skateschuhe gibt, weil da die Anzeige im Skateboarder drin war oder der Typ das auf dem Cover den Schuh anhatte. Das ist ja vorbei. Und deswegen muss man natürlich kreativ sein, so als kleiner Verlag, wie wir es sind, wenn man sowas machen will, wie man es halt finanziert und wie man da Wege findet, dass das Ding ja auch sich trägt und die Leute, die daran mitarbeiten, entsprechend auch ihr Geld verdienen, was sie damit verdienen müssen, weil der Grafiker will bezahlt werden, der Drucker will bezahlt werden, der Redaktion, der Fotograf, das kostet ja alles. Und das ist so die Schwierigkeit oder die große Herausforderung, würde ich sagen, für die Zukunft von so kleinen Herzblutprojekten, oder so klein sind wir nicht, aber es ist sehr viel Leidenschaft einfach dabei, wie man es halt hinkriegt, ohne riesen Anzeigenbudgets, oder die es halt früher gab, das trotzdem weiterzumachen. Aber da bin ich eigentlich schon zuversichtlich, eben, dass man das machen kann. Und wie du auch schon gerade sagtest, also Golden Ride, so, die haben auch ihren Weg gefunden, die haben auch Anzeigenkunden, dann gibt es andere Kooperationen, die man da machen kann. Und so glaube ich schon an die Zukunft. Was ich eben nicht dran glaube, sind einfach Printprodukte, die inhaltlich sehr viel ähnliche Sachen machen, die ich eben online in Online-Magazinen finde. Also klar, alles, was kurzlebige News sind, alles, was irgendwie Contest-Berichterstattung ist, finde ich, es braucht nicht gedruckt zu werden. Ja, das ist so schnelllebig und einfach nicht zeitlos. Also alles, was zeitlos ist, gehört in Print, weil die Leute es auch zunehmen. Und das merke ich ja sogar auch bei selbst meinen Jungs, der eine ist jetzt auch bald Mitte 20 und so, der setzt sich auch wieder aufs Sofa und schaut lieber mal in ein Buch und hängt nicht nur noch am Handy. Hm. Und das kommt schon, meine stille Hoffnung ist, dass das schneller kommt, dass dieses Detox, Digital Detox, setz dich doch mal hin, blätter mal, riech mal am Papier, blätter mal, dass das den Leuten Spaß macht und dass es ein schöner Ausgleich ist zum Scrollen und Wischen und diesem schnelllebigen Content, der auch seine Berechtigung hat, aber irgendwann braucht man, glaube ich, da Abstand. Und das ist so die Herausforderung, finde ich, für ob es jetzt die Blue ist oder auch ob es jetzt Wintersport, Skateboarden, keine Ahnung, was es da gibt im Mountainbiken. Das kannst du ja eigentlich auf die alle Sportarten irgendwie ummünzen. Wenn es was Wertiges ist, wenn es was Hochwertiges ist, was Zeitloses ist, dann ist es auch gedruckt geil. Aber wenn es was Schnelllebiges ist, irgendwie auf Zeitungspapier gedruckte, was nichts kostet und in den Shops rausgehauen wird, dann ist es nichts anderes, als wäre das irgendwo in einem Insta-Feed oder auf einer Webseite mal schnell ein Online-Artikel. Und ja, es bleibt spannend für den Printmarkt, aber dieses Thema Print is dead, never.
Glaube ich auch, ne? Ist auch wirklich, ist ein bisschen Sammlerstück auch, ne? Also Fabi hat schon am besten dargelegt, dass er die noch alle hat. Ich ja nicht, leider mehr. Aber ich hatte damals auch Waves and Woods eine Weile abonniert. Die stehen hier gerade, gucke ich gerade drauf. Und vom Wellenreit-Magazin, das neue, da hatten wir den Finn Springborn ja auch schon mal zu Gast. Ja. Habe ich noch zwei, drei da stehen. Dann habe ich eine ganz alte Surfers-Ausgabe von meiner Bekannten bekommen, die meinte, die hat sie sich mal irgendwann in Australien gekauft, die steht da. Es sind jetzt wenige, es wäre schön, Mama, wenn da noch meine alten Magazine stehen würden. Aber nee, ist schon cool. Also ich denke auch, ne, sowas hat immer noch einen Wert und man muss die Zielgruppe finden, ne? Und dann, ja,
schön. Boah, ich würde es so schade finden, wenn das wegfällt. Ich denke, tatsächlich seit ein paar Wochen habe ich öfter so dieses Ding, dass mir das so ein bisschen fehlt. Das kommt bei mir immer so um die Weihnachtszeit tatsächlich. Vor allem hoch in mir, weil ich vor allem in der Zeit immer gern alle möglichen Magazine durchblättert habe, was ich mir dann so zu Weihnachten wünschen kann. Und tatsächlich kommt dann um Weihnachten ganz oft bei mir so dass ich das so ein bisschen schade finde, dass man sich da irgendwie sieht, ich habe mir immer so ein Merkerchen reingemacht und so früher in den Titus Magalog, was ich ein total geiles... Fand ich total geil, der Titus Magalog. Was für ein geiles Konzept, halb Magazin, halb Katalog. Mega geil, fand ich super. Man hat so das Neueste über die deutsche Skate-Szene erfahren, die total langweilig war. Und im hinteren Teil hatte man so den neuesten Stuff drin. Mega geil, ich vermisse es voll. Ich habe tatsächlich nahezu jeden Magalog.
Ein echter Sammler, der
Fabi. Schön, schön, schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall voll jetzt, wenn das Buch ankommt. Leider ist hier in meinem Kuhkaff in Ostwestfalen die Post wieder so langsam anscheinend gewesen. Ist ja schon unterwegs quasi. Freue ich mich auf jeden Fall drauf zu blättern, drin zu blättern. Und magst du abschließend noch ein paar Worte zu sagen, ein bisschen Werbung für machen, bevor wir dann gleich noch zu kommen, was die Verlosung angeht?
Ach, sehr gerne. Achtung jetzt.
Werbung.
Der Werbeblock. Nee, danke. Auf jeden Fall erzähle ich da gerne noch ein paar Takte zu. Also wir haben ein Buch eben jetzt zum 25. Geburtstag eben herausgebracht. Es ist ein Best-of. 244 Seiten mit Geschichten eben aus den Anfängen der Blue bis eben letztes Jahr. Diverse Rubriken, sage ich mal, aufgemacht, Interviews drin, Kurzporträts von Leuten, aber auch so kleine, wir haben so eine Rubrik, ja auch, die nennt sich Politics, da wird eben auch so ein bisschen über brisantere Sachen, da haben wir was rausgepickt, Rumors, so die Gerüchteküche, das sind auch teils sehr abstruse Geschichten gewesen, die wir da hatten, da haben wir auch ein paar Highlights. Dann haben wir auch die Philosophy, war auch immer eine feste Rubrik oder ist eine Rubrik in der Blue, wo ein fester Mitarbeiter, der Robbie York, immer sich als Philosoph in philosophischer Weise dem Surfen genähert hat und da sehr abgefahrene Texte zum Teil geschrieben hat. Der hat so ein paar Sachen rausgesucht, die er schön fände fürs Buch.
Ja.
Und ja, Fotostory, eine große Kunststrecke mit den besten jeder Artist, so eine Doppelseite. Also das ist wirklich eine ganz bunte Mischung, ein schöner Querschnitt. Es gibt Seiten, wo man viel lesen muss, es gibt vieles zu blättern und gucken. Ich bin eigentlich ganz happy, so wie es jetzt rausgekommen ist. Wir haben viel Zeit investiert in die Auswahl und wie es sich jetzt so durchblättert und sich anfühlt, kann ich nur sagen, für alle, die die Blue schon kennen, ist es ein schönes Sammelsurium und ein Sammlerstück. Und für alle, die uns noch nicht kennen und den Surfkultur so ein bisschen eintauchen wollen, ist es auch ein super Weihnachtsgeschenk. Ja. Oder Sammelbuch, was man sich mal zulegen sollte. Und ich finde es auch toll, dass wir eins verlosen können über euch hier. Dann gibt es auf jeden Fall einen glücklichen Besitzer. Bald mehr.
Genau, da würde ich sagen, die Verlosung wird auf jeden Fall community-intern stattfinden, Fabi, ne? Also sprich, wer generell Interesse hat, auch in unsere Community zu kommen, im Moment noch eine WhatsApp-Gruppe oder auch einen Discord-Channel, wobei der ist schon wieder ein bisschen tot. Es wabelt alles ein bisschen vor sich hin. Die eigene Plattform kommt. Aber es ist viel Arbeit und eventuell ein bisschen Investitionen, dass das jemand macht. Von daher, das dauert noch. Die WhatsApp-Gruppe ist trotzdem echt ein Spaß und aktiv und viel Diskussion. Und auch Treffen werden verabredet drin. Also von daher kann ich nur jeden zu einladen. Und innerhalb dieser Community werden wir dann auch eine Verlosung starten. Da können wir uns nochmal überlegen, ob wir noch irgendwas dazu uns einfallen lassen oder ob es einfach nur verlost wird, da Fabine, das entscheiden wir noch in den nächsten
Jahren. Ja, die drin sind, bekommen sie ja dann mit, würde ich sagen.
So sieht's aus, und, ja.
Und ich bin richtig gespannt auf das Buch. Ich muss ja wirklich sagen, egal wo ich eine Blue jemals in die Hand bekommen habe, ich finde es immer total künstlerisch toll. Ich weiß nicht, ich freue mich riesig drauf. Ich bin gespannt, es zu sehen. Wird bestimmt ein Kunstwerk sein.
Ja, kann ich auch nur sagen. Freue mich auch.
Schön. Also wie komme ich jetzt in eure WhatsApp-Gruppe? Also die frage ich jetzt für alle Leute, die da noch nicht drin sind.
Guter Punkt, Andi. No. einfach eine Nachricht schreiben. In den Shownotes findet da alle.
In den Shownotes findet man alle Infos. Also es sind möglichst viele Leute jetzt da rein, damit viele mitmachen können, richtig?
Genau.
Bei der Verlosung.
Wir würden uns natürlich wünschen, dass nur Leute reinkommen, die auch Interesse an der Community haben. Aber das können wir jetzt nicht ausschließen. Von daher, ja. Gerne
wer
auch
sich,
einfach mal.
Wer
so.
Sich dann innerhalb der ersten Woche wieder abmeldet, der muss es zurückschicken, das Buch.
Aber ich muss sagen, die Gruppe ist eine tolle Sache. Also wir haben jetzt echt irgendwie da was, glaube ich, was ganz Nettes vor, nach vorne treten. So, die Leute unterhalten sich, verabreden sich. Durch Zufall lernt man auch echt Leute dann manchmal aus seiner Ecke kennen. Also ich hatte irgendwie, ich finde es voll geil und ich freue mich echt drauf, dass wir das endlich mal irgendwie noch größer ausbauen können. Und deswegen voll cool, dass wir da so ein hochqualitatives Produkt da drin endlich mal rausknallen können. An die da schon jetzt die ganze Zeit mit am Start sind.
Das ist natürlich eine schöne Belohnung für die Aktivität dann.
Genau. Ist auf jeden Fall echt lustig. Ich habe mittlerweile bei meiner unbesiedelten Gegend hier zwei Leute in der Nähe. Man musste letztens am Freitag schon absagen, weil bei mir alles krank war zu Hause und ich auch ein bisschen kränklich wurde. Aber ich habe zwei Surfer-Dudes hier in der Nähe, mit denen ich mal was starten kann. Deshalb habe ich mein Leben, seit ich 18 bin, nicht. Von daher, ja, kommt rein, Leute.
Das ist, super.
Jawohl, an der Stelle ganz kurz reingegrätscht und einmal der obligatorische Dank an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild. Tatsächlich habe ich da tief in der Instagram-Historie von ihm gekramt und einfach mal ein Bild rausgesucht, das total gut passt, finde ich. Wer kennt's denn gerade von früher vielleicht nicht? Die ganzen Namen von irgendwelchen Surfern, insbesondere männlich damals noch, aus dem ausländischen Bereich. Viele Namen kannte man, viele vielleicht auch nicht. Und wo sind die Deutschen? Deshalb fand ich das Bild super cool mit dem Titel Who the fuck are all these surfers? Danke, Markus. Für alle, die hier neu sind, Markus steht für das Design dieses Podcasts. Also jede Woche ein neues Episodencover. Dazu aber auch das Titelbild und alles, was ihr sonst so irgendwie im visuellen Bereich findet. Schaut gerne mal bei freaksoffashion.com oder auch seinem Instagram-Account vorbei. Findet ihr beides in den Shownotes. Da gibt's auf jeden Fall eine Menge mehr auf diesem Kaliber zu finden. Lohnt sich immer, definitiv. Besondere Empfehlung auch heute wieder der aktuelle Freaks of Fashion Kalender mit dem generellen Thema Surf-Cartoons diesmal. Da finden sich auch ein paar alte Episodencover aus dem letzten Jahr, aber auch eine Menge Neues. Kaufempfehlung!
Werbung Ende!
Ja, schön. Geil. Super, Andi. Danke, danke für die vielen Infos und die schönen Stories und die alles drumherum.
Ja, danke euch für die Einladung.
Ja, ne, das ist super, super schöner Talk heute. In dem Sinne heute auch nochmal vielen Dank an 25 Jahre Blue, an Surfjournalismus und vielleicht stellvertretend an alle, die uns da draußen über die surffreien Tage helfen mit coolen Magazinen und coolen Inhalten irgendwie. Ne? Jeder macht damit vielleicht auch Geld, aber ich habe davon gelebt, von Postern früher. Ich weiß noch, mein Bruder hatte früher, bevor ich mit Surfen angefangen hatte, er immer die Reef Girls an der Wand hängen und so alte Klassiker-Sachen damals, die dann hingen, weil der 2 Jahre vor mir damit angefangen hatte. Und das hat mir immer, mein Zimmer zu schmücken mit Postern und mit Magazinen, hat immer geholfen. Also ja, danke an alle, die das bewerkstelligen. Liegen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, euch beiden. Hat auch mir Spaß gemacht. Und ja, macht weiter so mit eurem kurzweiligen Podcast und helft uns über die Zeit, wo wir wieder mehr sind.
Stimmt, wir sind ja selber so welche mittlerweile. Also danke an uns auch, ja. Cool, dann Leute, macht's gut, ne? Und bis bald.
Macht's gut. Ciao, ciao. Jo,
bis dann.
So, Slater, das ist also dein Reich hier, deine kleine Wohnung. Überall Surf-Equipment, Boards und irgendwelche Leashes, ein Mordschaos. Was ich toll finde, da hinten ein großes Regal mit Zeitschriften und Büchern. Also ich sehe auf jeden Fall sämtliche Surfbücher, die ich so kenne, aber auch eine Menge Zeitschriften.
Ja, Kelly, auf jeden Fall, ich stehe da voll drauf. Ich mag vor allen Dingen die Porträts von den ganzen Leuten in den Magazinen. Diese geilen Surf-Stories, die da rauskommen, ey, da denke ich manchmal, hey, Mann, du musst viel mehr geile Sachen machen, um dahin zu kommen.
Ja, und wenn ich aber vor allen Dingen mal ein Wort hier an die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen darf, da steht auch ein fettes Regal mit bunte Gala und sonstigen Magazinen. Ja, Slater, du bist der Klatsch- und Tratschkönig der Nation, kann das sein?
Ja, Sir Kelly, was soll ich sagen? Ist mir ein bisschen peinlich vielleicht tatsächlich, aber ich mag einfach Stories über irgendwelche interessanten Leute und das sind leider oft Celebrities, die gar nicht so spannend sind. Deshalb mag ich ja auch den Wellenlänge Surf Podcast so gerne, weil da kommen die wirklich interessanten Leute zu Worte, die nicht nur immer die Surf-relevantesten sind, aber eine gute Story haben, oder was meinst du? Ja, touché, Junge, da bin ich ganz bei dir. Also weiter dranbleiben, nächste Woche geht's weiter mit Surf History und da geht's in Richtung Film, glaube ich, ne? Habe ich munkeln hören? Ja, Film in Bezug auf Surf Travel, geiles Thema, da bin ich gespannt. So, was machen wir jetzt? Ab zur Kneipe, Welle oder gucken wir einen Film?
Ich glaube, ich blätter mal dein Gala und bunte Archiv durch, das klingt interessanter als Kneipe mit dir.
Okay, dann hol ich uns mal einen Drink und ich zeig dir meine Best of.
Free audio post-production by Alphonic.com.